Hallo?
Ja?
Jetzt hat sie es ausgesetzt plötzlich.
Ja, bei mir nicht.
Aha, bei mir schon.
Tja.
Das ist blöd. Es hat gemacht, tü, 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 und dann hat es zum Scheppern angefangen und dann war Stille.
Ja, aber hier die Aufnahme ist gut, also du kannst gerne das Publikum begrüßen.
Na, mach's nochmal.
Na, geh.
Na, aber wieso hat das jetzt gescheppert und...
Weiß ich nicht.
Ganz komisch. Vielleicht. Bei dir hat's nicht gescheppert?
Nein,
bei
mir war alles normal. Okay. Ich war die Verbindung schlecht. So, nochmal.
Okay. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 40 von Das Universum.
Ja.
Dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Du warst noch nicht dran. Aber ihr wisst es natürlich, wie immer, auch dieses Mal mit Florian.
Und mit Ruth. Hallo.
Hallo, hallo, hallo.
Ich wollte nur die Folgennummer bestätigen.
Ja, aber mitten im Intro, mitten in meinem Intro, es ist das also wirklich, jetzt habe ich mir gedacht, zum ersten Mal schaffe ich es ohne irgendwas, aber nein, nein, nein. Na gut, 40, ha? Wir kommen in die Jahre.
Naja, es sind einfach keine 40 Jahre, aber.
Naja, das, oh, um Gottes Willen, stell dir das vor.
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, was der älteste...
Wie viele Folgen hätten wir dann in 40 Jahren?
Naja, wenn wir alle zwei Wochen eins haben, ungefähr 25 im Jahr, das mal 40, muss man ausrechnen.
Also eh gar nicht so viel, 1000, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, was der älteste noch existierende aktive Podcast ist, aber wenn gut 40 Jahre wird nicht klappen, weil vor 40 Jahren gab es ja keine Podcasts, aber ja, wahrscheinlich 20 Jahre kann vielleicht hinkommen, dass ein Podcast alt sein kann, aber schauen wir mal, wie alt wir noch werden.
Da hieß es noch nicht Podcast wahrscheinlich vor 20 Jahren.
Naja, es ist, ja, gab es auch, oh ja, ich glaube, weiß ich gar nicht. Ja, aber wir wollen ja keine Podcast-Geschichte machen, wir wollen über Astronomie reden. Was hast du erlebt, genau. Astronomisches? Hast du was erlebt, Astronomisches?
Nein, ich habe nichts erlebt. Es ist Lockdown, ich erlebe im Moment nicht viel.
Naja, aber du bist ja, warst ja vorm Lockdown, bist ja noch rumgefahren und warst berühmt. In diversen Sendungen.
Ja, nein, okay, das stimmt. Ja, was das angeht, habe ich einiges erlebt. Ja, das waren ein paar wilde Wochen, die letzten 8 Wochen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ja, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuhören und Zuschauen.
Ja, die Musikauswahl von Radio Burgenland der Sendung, die fand ich sehr gut.
Hey, aber das, ich muss jetzt ehrlich sagen, in Verteidigung von Radio Burgenland, es hätte viel, viel, viel schlimmer kommen können.
Ja gut, es kann immer sein, aber...
Ich fand es jetzt ehrlich gesagt, ich habe mich nämlich gefragt, ob sie das ein bisschen an das moderne Thema angepasst haben.
Nee, haben sie nicht.
Ganz arg war, wie normal. Ja, ich verrät mich schon wieder im Kopf und Kragen. Ja. Nein, ich fand es eigentlich ganz in Ordnung.
Ich war auch mal bei Radio Burgenland, da habe ich was zum Weltuntergang erzählt, glaube ich, schon lange, lange her. Also, cool. Aber ich weiß nicht, ob da Musik
lief. Das war dann 2012, oder?
Genau, ja.
2012 Geschichte.
Ja, also das war, ich finde ja Musikauswahl, Radio ist ja immer, also man ist ja öfter mal, wenn man die Jobs macht, die du und ich machen, ab und zu mal im Radio und oft sind das Sendungen, wo Musik dazwischen läuft, dann heißt es immer, ja, sie können sich gern Musik aussuchen und dann suche ich mir Musik aus und dann heißt es immer, ja, na, aber es muss schon ins Sendeschema passen, dann würde ich mir, okay, was passt ins Sendeschema? Also im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass die Musik spielen wollen, die sie spielen wollen und hätten gern, dass du dir diese Musik wünschst, die sie spielen wollen. Also.
Mich hat bis jetzt einmal jemand gefragt, ob ich mir was wünschen will und das war bei meinem FM4-Interview damals im Jahr 2018.
Ja, die sind ganz okay. So.
Die haben das auch gespielt. Mhm. Also das war natürlich Peter Licht. Ja. Das Lied gegen die Schwerkraft, ist eh klar. Aber
ja, Ö1 ist auch noch gut. Da habe ich auch mal eine lange Sendung gehabt und da hatte ich mir was Tokotronic, glaube ich, gewünscht und das haben sie gespielt. Mhm. Und also ab und zu geht's auch. Aber ja, Radio Burgenland ist da vermutlich so musikalisch. Das hast du die Flexibilität schon ausgereizt mit dem, was da bei dir lief bei dem Interview.
Allerdings, ja. Nein, aber es war super. Es war auch ein gutes Interview, finde ich. Also ja, es war... Die Moderatorin hat das ganz gut gemacht und war ganz gut vorbereitet und hat mir gute Fragen gestellt. Das fand ich sehr nett.
Ich weiß nicht, ob es dann noch online ist, wenn diese Sendung hier erscheint, aber wenn es noch online ist, dann können wir das Interview.
Es ist auf jeden Fall die Version ohne Musik, das nennen sie Podcast, ne? Aber es ist ganz einfach das Ganze ohne Musik zusammengeschnitten.
Ach, so ein Glück.
Und die gibt's, glaube ich, noch Länger, weiß jetzt gar nicht wie lang. Naja, das Internet vergisst ja nicht, insofern könnte sein, dass es das noch sehr lang zu hören gibt. Ja.
Ich habe nichts erlebt, ich war in Heidelberg und habe Flechtenschnaps getrunken.
Aha, also nach Martin Moders Klopapierschnaps ist jetzt alles möglich, oder?
Nein, da habe ich ja den Vortrag über das 100 Mikroorganismen Buch, den habe ich in Heidelberg gehalten. Ich bin irgendwie frühmorgens hin, habe abends den Vortrag gehalten und am nächsten Tag frühmorgens wieder weg. Also ich habe von Heidelberg nicht viel gesehen, leider, weil ich da auch mal eine Zeit lang gearbeitet und gelebt habe. Hätte ich gerne mal wieder länger hingeschaut. Aber so als beim letzten Mal, als ich einen Vortrag gehalten habe, ging es um das Universum in 100 Sternen und da habe ich ja eine kosmische Waffel gebacken für das Publikum zum Verkosten danach. Und diesmal über 100 Mikroorganismen habe ich auch überlegt, was ich machen soll. Ich hätte ein Rezept für Flechtensuppe gehabt. Ich habe die sogar zu Hause ausprobiert und sie hat gar nicht so beeindruckend geschmeckt. Also,
wer hätte das gedacht?
Nein, das ist tatsächlich in Skandinavien.
Aber nur die Frage ist natürlich, wo kriegst du da die frischen Flechten her?
Das ist kein Problem, die kannst du kaufen in der Apotheke. Da nimmt man das Islandmoos, heißt das, oder die Rentierflechte. Und so, wenn du in die Apotheke gehst und dir die Hustenzuckerl kaufst, hier Islandmoos, das ist kein Moos, das ist eine Flechte. Das heißt nur Islandmoos. Und du kannst dir die auch einfach getrocknet kaufen. Das schaut aus wie Tee, ist aber halt die Flechte und mit der kannst du dann kochen. Habe ich hier einen großen Beutel zu Hause, weil ich dachte, ich mache hier Flechtensuppe für alle. Aber dann habe ich es gemacht und ja, also ich habe dann gedacht, okay, ich könnte mir den Aufwand machen und die Zutaten mitschleppen und dann live kochen. Aber das wäre dann eher mehr ein Gag gewesen, weil ich wäre die Suppe vermutlich nicht losgeworden. Also die hat so ein bisschen so, ja,
Pilz. Nach Flechten geschmeckt.
Ja. Also ich weiß ja nicht, ob alle wissen, wie Flechten schmecken. Wie oft hast du schon Flechten gegessen?
Hoffentlich wissen das nicht so viele Leute. Ja, aber wie sie halt riechen auch, ne? So denke ich mir, weil Geruch und Geschmack ist ja doch recht.
Also es ist ein bisschen pilzig, das Ganze. Pilzig, erdig, waldig, aber auch so mit so leicht so einem süßlichen Einschlag. Also jedenfalls habe ich dann festgestellt, es gibt nicht nur die Flechtensuppe, sondern es gibt auch isländischen Flechtenschnaps. Also das ist da ein Getränk in Island anscheinend ein verbreitetes. Dann habe ich ein paar Flaschen von diesem Flechtenschnaps bestellt und dann gab es danach für alle, die wollten, Flechtenschnaps. Hat genauso eklig geschmeckt wie die Suppe für meinen Geschmack. Und ich bin ja auch kein Schnaps-Fan, also insofern. Aber das Publikum, die es getrunken haben, fanden es ganz okay.
Naja, es ist ja auch so, dass es man normalerweise kleinere Mengen von Schnaps zu sich nimmt als von Suppe. Insofern könnte das hilfreich gewesen sein.
Ich habe noch 1,5 Flaschen übrig, also wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann schenke ich es aus.
Ich freue mich schon drauf. Also es wird natürlich gegen unseren Universums-Gin total abstinken, das ist eh klar, der war exzellent.
Wir müssen mal zusammenmischen.
Nein. Okay, whatever. Ich glaube, es ist genug gelabert. Es ist Zeit für unsere tatsächlich spannende Weltraumgeschichte.
Ja.
Und also, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, worum es gehen wird.
Genau.
Es geht um das aufregendste Ding, das es im Moment in der Astronomie gibt.
Stopp. Ja? Bevor du deine Geschichte erzählst, muss ich kurz etwas einspielen.
Final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Image Vulcain. Image VAP. Décollage.
Oh Gott, hoffentlich wird das so sein.
Genau, deswegen habe ich es eingespielt als Einstimmung auf das, was so sein wird. Und jetzt kannst du sagen, was am Ende dieses Décollage folgen wird.
Décollage, war das der letzte Ariane-Start oder was hast du mir da vorgespielt?
Das ist der Countdown einer Ariane-Rakete. Das finde ich also cool, dass die halt tatsächlich, weil das ja in Französisch-Guyana losfliegt, auf Französisch ist. Und ich finde den französischen Countdown so toll. Also erstmal, wenn ich halt Französisch runterziehe.
Aber weißt du was?
Ja?
Ich bin richtig nervös geworden. Ich bin schon so nervös. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich hoffe so, dass es wirklich stattfindet, erstens. Und dass nichts schief geht. Ich hab jetzt ein bisschen recherchiert natürlich. Bin vorbereitet diesmal für diese Folge. Und ich habe richtig Angst bekommen bei der Recherche, weil das ist das ganze Projekt. Ich schwöre, dieses Projekt ist so verrückt. Es ist so verrückt, was da alles gut gehen muss. Ja. Und es ist ja auch schon fast verrückt, was bis jetzt alles gut gegangen ist, obwohl es ja 14 Jahre länger gedauert hat als geplant.
Welches Projekt geht's denn? Hast du noch nicht gesagt?
Jetzt wissen es die Letzten wahrscheinlich schon auch, na, mit 14 Jahre Verzögerung. Das aufregendste Projekt, zumindest in der beobachtenden Astronomie, das ansteht, das James Webb Weltraumteleskop.
Genau, das befindet sich jetzt gerade in Französisch-Guyana, da wo es dann bald starten wird. Und deswegen habe ich auch diesen Countdown eingespielt, also diesen NASA-Countdown mit diesen 5, 6, 7, nee, andersrum, ja, ich kriege mal einen Countdown hin. Ja, aber ich finde,
du hast im Moment gerade sehr viel am Hut, gell?
Ja, stimmt. Nee, weil tatsächlich, das habe ich dann, dieser französische Countdown ist deswegen cool, weil der nicht bei 0, 0 startet ja die NASA-Rakete. Bei französischen Countdowns hört es mit Top auf und das ist der Start der Maschine und deswegen kam da noch einiges hinterher nach der 0. Da hat er zuerst gesagt, Allumage Vulcain, Allumage ERP, das sind die beiden Triebwerke der Ariane, die dann gezündet sind, hat man dann auch gehört in dem Einspieler und erst danach kommt Decollage und das ist dann hebt die Rakete ab.
Cool, und ich habe mir im ersten Moment schon gedacht, du bist total fies und spielst mir einen missglückten Start.
Ach Gott.
Null und nichts passiert und irgendwie, ja. Gut, solange nichts passiert, wäre es ja nicht so schlimm, aber okay, ja. fangen wir an, dort, wo wir anfangen sollten. Es geht um das fantastische, wunderbare, zukünftige, bahnbrechende Instrument, das James Webb Space Telescope, der viel genannte Nachfolger des Hubble Weltraumteleskops. Und es als erstes möchte ich mal klarstellen, Webb wird Hubble nicht ersetzen, okay? Webb ist nicht jetzt irgendwie das Ersatzteleskop für Hubble, ganz und gar nicht. Es ist komplett anders geplant, es ist ein komplett anderes Teleskop, es unterscheidet sich von Hubble auf eigentlich allen möglichen Arten, auf die es sich unterscheiden kann, ja. Also, außer dass die beiden im Weltraum sind. Also Teleskope sind, haben sie nicht so viel miteinander gemeinsam. Also, ja.
James Webb wird nicht irgendwie im Vorbeiflug nochmal irgendwie Hubble sprengen als.
Ja, genau. Also, noch einen Arschtritt geben, so und jetzt. Tschüss. Nein, also es stimmt natürlich, dass Webb quasi dort weitermacht oder dort ansetzt, wo Hubble quasi nicht mehr hinkommt. Insofern ist es im wissenschaftlichen Sinne schon ein bisschen als Nachfolger zu verstehen, weil Webb Projekte in Angriff nehmen wird, die Hubble gar nicht beobachten kann. Ja. Aber abgesehen davon, das Ding ist ja, ich meine, wenn man sich das genauer anschaut, die Geschichte dieses Teleskops hat 1996 begonnen, ja, als das Next Generation Space Telescope. Das klingt immer ein bisschen wie Star Trek, finde ich. The Next Generation. Vielleicht hat das ja da auch ein bisschen einen Einfluss gehabt auf die Namensgebung. Vielleicht auch nicht. Aber ja, 1996, genau. Und ursprünglich war der Launch für 2007 geplant. Aber gut, das ja ist nichts Ungewöhnliches, ne, dass es da ein bisschen eine Verspätung gegeben hat.
Aber da sieht man auch, wie lang die Planung ist, weil bis 1996 hat der Hubble gerade mal so halbwegs angefangen zu funktionieren. Und Hubble, ja. Die erste Planung dazu gab es, glaube ich, in den 40er Jahren. Da hat man die ersten Ideen schon gehabt für ein Weltraumteleskop, aus dem später Hubble geworden ist. Also ist es die Zeit von 96 bis jetzt ja eigentlich flott.
Eigentlich schon. Und vor allem wäre von 1996 bis 2007 extrem flott gewesen. Ich meine, 10 Jahre, Entschuldigung, das haben sie sich, ich glaube, mit ein Grund ist, dass es war quasi so die Post-Hubble-Reparatur und so weiter Epoche, wo sehr viel Aufregung da war und da haben sie sich ein bisschen davon tragen lassen und ein bisschen wegtragen lassen, ne? Wie man auf Englisch sagt, eigentlich nicht auf Deutsch. They got carried away. Und es war von Anfang an einfach ein bisschen zu ambitioniert. Die Timeline, ne, war ein bisschen zu ambitioniert. Und vor allem auch das Budget. Also, es war irgendwie, 500 Millionen Dollar waren, glaube ich, irgendwie am Anfang veranschlagt. Also, viel zu wenig Geld.
Wäre auch sehr billig gewesen für so ein Ding. Eben.
Genau. Auf jeden Fall ist es, hat es eine 14-jährige Verspätung. Es gibt da, falls es euch genauer interessiert, wie die Timeline sich entwickelt hat, gibt es einen tollen Comic. Kennt ihr XKCD?
Ja,
vermutlich.
Geht davon aus, wahrscheinlich, ja.
Gibt es einen ganz tollen Comic. Falls ihr es nicht kennt, dann geht's auf die Webseite X xkcd.com und klickt euch durch die Comics, die sind alle großartig. Und einer davon, wir werden das natürlich alles verlinken, wisst ihr, wie immer, einer davon betrifft die Timeline des Web und die Verspätungen und Verschiebungen, die da in den letzten 20 Jahren vonstatten gegangen sind. Es wurde auch fast gecancelt, wusstest du das? 2011.
Ja, ich nehme an, es ist ja halb amerikanisch, halb europäisch, das Projekt. Und ich glaube, die Amerikaner haben immer gesagt, sie wollen nicht mehr, oder?
Genau, also es ist genau wie das Hubble auch 15% ESA-Beteiligung. Ja.
Ah, 15, also ich dachte 50-50 wäre es gewesen.
Es ist schon hauptsächlich NASA, falls ich das da richtig gelesen habe. Es ist nur eine doch recht kleine Beteiligung der ESA, aber immerhin. Ja. Genau, und das war durch die verschiedenen Verspätungen und so weiter und Budgetexplosionen war dann 2011 die Finanzierung in Frage gestellt und es wurde fast abgeblasen, das Projekt, was ja auch verrückt ist, weil da war es natürlich schon fortgeschritten, kann man sich vorstellen. Also wäre natürlich auch blöd gewesen, das einfach da jetzt zu canceln. Aber ja,
also die haben die Amerikaner schon ganz andere Sachen gecancelt. Also den Super Collider in SSC, das wäre ein Ding gewesen, das wäre noch dramatisch viel größer gewesen als der LHC. Da war schon die Röhren gegraben, unterirdisch und alles. Also das haben sie dann gecancelt.
Tatsächlich.
Ja, da haben sie dann die ISS, da hatten sie die Wahl, glaube ich, aus irgendwelchen Gründen nur zwischen entweder wir machen die ISS oder wir machen die Beschleuniger und dann haben sie die ISS genommen. Aber das, ja, also da wird schon auch wenn es fortgeschritten ist, also solange es nicht im All fliegt, kann man es immer noch abblasen.
Ja, das stimmt, solange es nicht losgeschickt worden ist. Oh nein, sagst du aber nicht. Naja, genau, auf jeden Fall ist es dann glücklicherweise weitergegangen und in Wirklichkeit war es ja 2016 eigentlich fertig. Ne? Das war lange Zeit ja auch 2018, das geplante Startdatum. Nur ist in einer blöden Weise dann kurz vor dem Start bei einem letzten Test oder bei einer der letzten Tests das Sonnenschild zerrissen beim Ausfahren.
Ja, da wirst du ja auch noch einiges drüber sagen.
Genau. Und das ist aber dann war 2020 und wie wir alle wissen, was 2020 passiert ist.
Viel.
Wieder verschoben.
Dieser Podcast wurde gestartet. Da.
Ja, richtig.
Haben sie gedacht, ja, da müssen wir noch warten. Also das da,
war es unsere Schuld?
Ja, also mit der PR, da müssen wir warten, bis wir wieder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit haben, bis sich mal das Universum mit der Podcast ein bisschen eingespielt hat. Dann starten wir lieber erst ein Jahr später, dann haben wir die Aufmerksamkeit der Medien. Das hat die NASA sich gedacht.
Also wir waren einfach zu groß und da hat sich die NASA nicht mehr getraut. Auf jeden Fall, ich glaube es kaum. Es ist tatsächlich fertig und das Launch Date hält und steht und wir nähern uns mit rasender Geschwindigkeit. Es ist ja im Sommer 2021 quasi fertig geworden und die letzten Tests am Teleskop abgeschlossen worden. Dann war das Ding in Houston im Johnson Space Center bei der NASA und dann, ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es auch interessant, sich ein bisschen anzuschauen, wie so ein riesen Weltraumteleskop überhaupt erstmal da dorthin kommt, wo man es in den Weltraum schießt, ja.
DHL.
Weil das ist, genau, kann man sich dann im Postshop abholen, irgendwie, ja, weil sie
Nachbar
zu faul sind, das Ding raufzutragen, die Stufen, ja. Weil das ist irgendwie, das ist schon auch eine ziemlich coole Geschichte. Also es ist alles an dem Teleskop extrem cool. Und je weiter man ins Detail geht, irgendwo, sobald man irgendwo anfängt reinzuschauen, kommen ja dann einfach die ärgsten Geschichten dabei heraus. Und das ist, alles ist im Detail faszinierend, aber das Teleskop ist ganz besonders faszinierend in seinen Details. Okay, also, wir sind in Houston, ja, wir sind im Johnson Space Center, das Teleskop hat die letzten Tests überstanden und steht da zusammengefaltet, die Reise kann beginnen, es muss nach Kalifornien, wo quasi die zweite Hälfte, der Rest, der Unterbau, die Versorgungseinheit und Kommunikation, Antrieb und so weiter, auf es wartet. Das Ding heißt Spacecraft Bus. Wusstest du das?
Nein.
Spacecraft Bus. Wie kommt eine Spacecraft in die Arbeit? Na, es ist, Bus. Ist der Name für diese Versorgungseinheit quasi, die da unten noch angedockt ist an das Teleskop und die ganze Optik und die Struktur. Okay, wie kriege ich ein riesiges, hochempfindliches optisches Gerät von Texas nach Kalifornien? Das ist doch ein ganz schöner Weg, ne?
Nee, aber es gibt da einen Fluss.
Ja, gut gedacht, ja. Naja, zuerst.
Da holpert es am wenigsten wahrscheinlich im Fluss.
Na, das kommt auf den Fluss an, ja. Zuerst muss es mal ordentlich verpackt werden, das ist klar. Und sie haben dem Web einen riesigen Spezialkoffer gebaut. Der Space Telescope Transporter for Air, Road and Sea.
Was heißt das, der Akronym?
Kannst du das Akronym vorstellen?
Glaube ich nicht, ja. Space Telescope, sag's mir.
Stars!
Ah, okay, gut. Ja, gar nicht, ist blöd, ja, nicht
gar,
so blöd.
Gar nicht mal so blöd. Ja, gar nicht mal so blöd. Natürlich. It's a star. Ja, also Stars sieht aus wie ein überdimensionales Space Greenhouse irgendwie. Also wie so ein Glashaus, ne? Wie so eine Röhre, wo man Gemüse drin anpflanzt. Ist über 30 Meter lang, 5 Meter hoch, wiegt 75 Tonnen, also nur der Koffer, ne? Es ist groß. Da drin wurde das Web vorsichtig verpackt und es ging auf die Reise. Und wie kriege ich Stars jetzt von Texas nach Kalifornien? Du hast gesagt, über einen Fluss.
Ja.
Es ist geflogen.
Okay, ja, langweilig.
Naja, sag das nicht. Ja. Es ist mit der größten Transportmaschine, die es in den USA zumindest gibt, geflogen, mit der C-5 Charlie.
Sagt mir gar nichts.
Die ist so groß, dass da ein U-Boot reinpassen würde.
Ja, aber fliegen die Amerikaner jetzt auch U-Boote mit Flugzeugen irgendwo hin und schmeißen die ab, oder?
Just because they can. Also, ich weiß nicht, ob schon jemals ein U-Boot in der C-5 Charlie transportiert wurde. Es hätte auf jeden Fall Platz. Es war aber trotzdem für Stars nur, waren rundherum, quasi zwischen Stars und dem Laderaum, nur ein paar Zentimeter Platz zum Manövrieren. Und es hatte eine Ladegeschwindigkeit, müsst ihr euch vorstellen, von einem Inch pro Minute. Typische amerikanische Einheiten übrigens, ne? Also 2,5 Zentimeter pro Minute. Also für jeden, der schon mal irgendwie versucht hat, dann ein Sofa in einen Kofferraum von einem Auto irgendwie zu bekommen, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Es ist sich ausgegangen. Es wurde nach Kalifornien geflogen, mit seinem Unterbau vereinigt, das Teleskop. Und jetzt hat das Ding natürlich diese Versorgungseinheit jetzt unten dran montiert, muss aber weiter, weil es wird ja nicht von Kalifornien in den Weltraum geschickt, sondern, wie wir schon wissen, aus Französisch-Guyana, in Kourou.
Jetzt haben sie zwei genommen und sind in der Mitte aufgehängt.
Und dann mit einem Helikopter. Nein, sie haben einen neuen, noch größeren Koffer quasi gebaut, beziehungsweise ein Teil dran gebaut. Und kannst du dir vorstellen, wie Stars jetzt heißt?
Stars Plus?
Fast.
Megastars.
Megastars, wäre auch gut gewesen.
Entschuldigung, Superstars. Ich habe nur gerade jetzt hier, also bevor du die Reise weg weiterziehst, ich habe jetzt mal hier eine Karte aufgemacht, um zu schauen. Also, okay, Texas muss ich dann Richtung Westen nach Kalifornien. So,
genau.
Wenn ich jetzt schaue, wo Französisch-Guyana liegt, das liegt im Karibischen Meer, Atlantik, die Seite. Kalifornien ist der Pazifik. Ich könnte von Texas, von Houston aus direkt mit dem Schiff nach Französisch-Guyana fahren. Von Kalifornien aus kann ich das nicht. Also da müsste ich durch den Panama-Kanal durch und wieder rüber. Wäre es nicht gescheiter gewesen, hier die Transportkoffer nach Texas zu fliegen und dann den Bus von Kalifornien nach Texas zu fliegen und dann weiterzufahren? Also vermutlich nicht, sonst hätten sie das gemacht, aber.
Ich wollte gerade sagen, richten Sie Ihre Anfragen bitte an beschwerden@nasa.gov. Ich habe keine Ahnung, warum Sie es so gemacht haben. Ich meine, Sie hätten entweder die restlichen Teile aus Kalifornien nach Texas bringen müssen und da war ja auch irgendwie das eingefaltete Sonnensegel dabei. Ich habe keine Ahnung. Es wird vermutlich einen Grund geben, warum Sie es in die Richtung gemacht haben. Vielleicht haben Sie sich's auch vorher noch nicht so gut überlegt und sich dann spontan umentschieden. Nein, Sie haben sich natürlich wahnsinnig gut überlegt.
Das liegt ja direkt am Meer des Johnson Space Center. Das kann ja direkt als Wasserschmeißerteleskop und dann einfach durch bis Französisch-Guyana. Aber okay.
Solche gut. Idioten, warum haben Sie es nicht gemacht?
Ja. Vermutlich gab es einen Grund, aber erzähl mal, jetzt sind wir in Kalifornien. Den
wir nicht kennen. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Kalifornien. Wir haben das Teleskop fix und fertig, alles zusammen, verpackt in Superstars. Und jetzt ist natürlich auch, ja, du hast recht, es wurde mit einem Schiff transportiert. Aber die Frage, warum hat man das Ding nicht einfach weitergeflogen? Also,
ja, weil es ist zu groß, ist wahrscheinlich mit dem Koffer rundherum, oder?
Mit erstens das wahrscheinlich, ich meine, vielleicht hätte man da auch noch eine Lösung gefunden, aber das Problem war die andere Seite, oder das Hauptproblem, sagen wir jetzt mal, war die andere Seite dieses Fluges, nämlich die Infrastruktur in Französisch-Guyana, wo einige Brücken zu überqueren gewesen wären, die dem Gewicht des ganzen Transports nicht standhalten.
Ja,
aber
wenn ich mit dem Flugzeug komme, muss ich wahrscheinlich, kann ich nicht direkt bei der Raketenstartstation landen wahrscheinlich.
Das habe ich mich auch gefragt, warum dieser Spaceport es ist ein Spaceport, Entschuldigung, wieso gibt es keine Landebahn für ein Flugzeug?
Ja, die Rakete fliegt ja gerade nach oben, die muss ja nicht mehr, die landet ja nicht.
Ja gut, aber da ist ja irgendwie jede Menge nix drumherum. Du kannst ja nicht da, ich meine, das sind ja keine Ahnung, Hotels und Gästehäuser da irgendwie knapp an dieser Startrampe dran. Da ist ja irgendwie, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist der Flughafen doch recht weit von dem Spaceport entfernt und das wäre nicht gegangen, ja. Das Ding ist ja auch 30 Meter lang. Ich meine, wie kommst du denn da um die Kurve?
Ja, irgendwie so wie beim Autobus, so ein bisschen so ein Dings, was du was abknicken kann in der Mitte.
Ja, sowas. Hätte man das Teleskop einfach nur noch einmal falten müssen. Ist eh schon so oft gefaltet, ist doch egal. Naja, auf jeden Fall haben sie sich entschlossen, das Ding zu shippen, also über den Seeweg zu transportieren. Und du hast natürlich recht, sie mussten durch den Panama-Kanal, ja.
Zum Glück ist da gar kein Schiff festgesteckt, wie im Suezkanal.
Stell dir vor.
Oh Gott. Stell dir vor, das Teleskop bleibt stecken.
Nach all den Jahren. Ich meine, es ist sehr viel schief gegangen, aber wenn man sich das alles so genau im Detail überlegt, was da noch alles hätte schief gehen können. Wahnsinn. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das Ding 10.000 Kilometer über zwei Ozeane, durch den Panama-Kanal, durch nach Französisch-Guyana, gut zwei Wochen unterwegs. Was kann da schief gehen?
Piraten.
Ja! Hast du uns jetzt geraten oder gewusst?
Ich habe geraten.
Es war tatsächlich einer der Hauptconcerns, was da jetzt auf dieser Etappe quasi schief gehen kann, der Space Pirates.
Space Pirates?
Nein, so nenne ich sie jetzt. Also. Einfach nur Piraten. Es ist tatsächlich, das klingt jetzt irgendwie lustig, aber hey, die Piraterie ist ein großes Problem. Ja. Ja, und vor allem ist das ja auch in der Wissenschaft, beziehungsweise ganz konkret in der Astronomie, jetzt nichts Neues. Ja. Also da gibt's einige Vorfälle. Das ist auch sehr lustig. Es gibt einen lustigen Artikel im The Atlantic, werde ich auch verlinken. Ist auf Englisch, aber das schafft es hier schon. Und da sind ein paar Geschichten beschrieben, wo Lösegelderpressung und Piraterie in der Astronomie eine Rolle gespielt hat. Ja, ja. Der erste dokumentierte Vorfall, wo es jetzt nicht um Piraten auf See geht, aber wo jemand Lösegeld erpressen wollte für ein Teleskop, war im 19. Jahrhundert im Allegheny Observatory in Pittsburgh. Und es ist eine ziemlich lustige Geschichte, weil die ist recht gut dokumentiert. Hat der Direktor von der Sternwarte, der gerade auf einer Konferenz war, beziehungsweise gerade von der Konferenz zurückgekommen ist, einen Brief gefunden, in dem stand, und das lese ich jetzt vor: "Meet me in the woods behind the observatory at midnight, or you'll never see your lens again." Cool. Hat ihm jemand die Linse aus dem Teleskop gestohlen und versucht, Lösegeld zu erpressen. Ne? Und er ist dann, triff mich im Wäldchen hinter der Sternwarte um Mitternacht oder du wirst deine Linse nie wiedersehen.
Ja, da hätten wir auch ein Wäldchen gehabt hinter der Wiener Sternwarte.
Voll. Ich habe voll gleich an die Sternwarte denken müssen. Und dachte, das wär super spannend gewesen. Ne? Das wär eigentlich das total gute Projekt für so Storytelling, Science-Ding. also für die Sternwarte jetzt, wenn sie das machen, so in historischen Kostümen, sollen sie sich dann eine Geschichte einfallen lassen und das nachstellen. Auf jeden Fall hat der coole Typ, der Lang Le, ist natürlich in die Woods gegangen zum Meeting Point und hat mit dem Typen diskutiert, ja, und hat sich natürlich geweigert, da was dafür zu zahlen, weil es eine Frechheit ist und überhaupt. Und er hat ihn dann tatsächlich überzeugt, dass er die Linse oder den Standort der Linse quasi preisgibt und dafür gibt's keine Konsequenzen, so in die Richtung. Und es war natürlich, sie war dann irgendwo in einer Mülltonne vollkommen zerkratzt und beschädigt. Also es war ein ziemlicher Schaden, aber gut, ja. Das war dieser Vorfall. Und auch in der modernen Teleskopgeschichte gibt's einen Vorfall, der diesmal wirklich mit Schiffen zu tun hat, mit echten Piraten. Und zwar ist es das JCMT, das James Clerk Maxwell Teleskop.
Das ist in Hawaii, oder?
In Hawaii, genau. Dieses Submillimeter-Teleskop, diese kleine Satellitenschüssel quasi. Also klein, 15 Meter Durchmesser, ne? Aber trotzdem. Also wir wissen, dass die Geschichte gut ausgegangen ist, weil es steht jetzt gerade immer noch in Hawaii und beobachtet. Das hat auf seiner Reise, beziehungsweise die Reise der Struktur, der Stahlstruktur von England nach Hawaii, auch einiges erlebt. Und zwar ist ihnen nämlich kurz vor dem Start das Schiff eingegangen, aus welchem Grund auch immer. Und sie mussten auf die Schnelle einen Ersatztransport finden und haben einfach einen Kapitän gefunden, der gerade ein Schiff hatte und so weiter, ne, und ihn angeheuert. Natürlich, ne, kaum Background-Checks gemacht und so weiter, aber alles in Eile. Und dann hat dieser gute Kapitän auf dem Weg, anstatt direkt von England nach Hawaii zu fahren, hat er auf dem Weg eine Sprengstofflieferung abgeholt und sie nach Ecuador gebracht und dort abgeladen, quasi so als Side-Job, ja. War extrem verspätet, hat auch dank der Sprengstoffladung beim Panama-Kanal auf extra Papers, Bewilligungen und so weiter irgendwie Wochen warten müssen und ist dann mit wochenlanger Verspätung doch irgendwann früher oder später in Hawaii angekommen. Kannst dir vorstellen, die Wissenschaftler in der Zwischenzeit vorm Computer gesessen und versucht, dieses Schiff zu tracken, ja, weil er hat jegliche Kommunikation abgebrochen, ja klar, war auf einem anderen Weg, als er hätte sollen. Und es war natürlich nicht klar, was da passiert ist, was ist da los, und alle in Panik und so weiter. Und dann kommt der Typ an in Hawaii und verlangt sein Entgelt für den Transport, ja. Und die Leute natürlich, hier, Moment mal, ja, es gibt Strafen für diese Verspätung und so weiter und so fort. Und dann sagt er, na gut, dann hau ich das ganze Ding ins Meer und fahr weiter, wenn ihr nicht wollt. Auf jeden Fall hat die ganze Geschichte dann damit geendet, dass die Küstenwache ihn tatsächlich at gunpoint, ja, also mit vorgehaltener Waffe, verhaftet hat auf seinem Schiff. Das war die Geschichte.
Ja, aber ja. Was ist jetzt mit James Webb? Ist der vom?
Aber was ist jetzt mit James Webb?
Haben die Piraten
erwischt? Also es war, nein, es ist wohlbehalten im Spaceport angekommen. Es ist, war tatsächlich ein Konzern, und sie haben tatsächlich auch irgendwie so Decoy-Ships, also so Köder quasi.
Aufblasbare oder was?
Genau. Ja, wie genau sie die bestückt haben, weiß ich nicht, aber es war wirklich ein serious concern, ja. Also man hat sich da einiges überlegt. Es ist aber glücklicherweise alles gut gegangen. Ich meine, du musst dir vorstellen, du bist einem Projekt 20 Jahre lang beschäftigt. Das Ding kostet 10 Milliarden US-Dollar. Also das sind die Gesamtkosten, ja, alles in allem. Und dann transportierst du es auf einem Schiff und es stillt ja jemand. Das ganze Ding, ich meine, das ist jetzt auch nicht so schwer, wenn man sich denkt, was die 75 Tonnen, die das Teleskop mit dem Superstars-Spezialkoffer wiegt. Ich meine, 75 Tonnen, ja.
Ja, aber was machst du mit dem Teil?
10 Lastwagen. Das ist, na, was machst du mit dem Teil? Ja, verscherbeln.
Ja, wer am Schwarzmarkt oder so? Entschuldigung, ich habe da ein Teleskop gefunden und da kannst du dich im Garten, kannst du auch nicht aufstellen.
Es hat jetzt hat kein Stativ, ja, es ist blöd. Nein, aber das ist, also hey, das kann man ganz locker verscherbeln. Dass die ganzen Einzelteile, ich meine, das Ding ist mit Gold beschichtet.
Ja, ist der Materialwert so hoch, dass das lohnt.
Aber bestimmt.
Keine Ahnung.
Die ganzen elektronischen Bestandteile.
Ja, aber das lohnt sich bestimmt. Da ziehe ich doch lieber wie Kupferkabeln aus den Eisenbahnschienenleitungen raus, anstatt ich mir wie so ein Teleskopklau.
Das machen sie in England die ganze Zeit. Ja. Darum sind die Züge dort so oft verspätet. Oder wegen Laub auf den Schienen. Aber gut, anderes Thema. Naja, oder sie hätten einfach die Lösegeldgeschichte verwenden können. Ne? Also es war schon echt ein Konzern. Aber es ist nichts passiert, es ist alles gut gegangen. Es war auch ein Teil des Teams an Bord, es waren 5 Leute vom James Webb-Team, waren tatsächlich an Bord mit dem Teleskop.
Haben sie mal vorgelesen.
Genau, das Händchen gehalten, damit es sich nicht fürchtet auf hoher See. Es ist alles gut gegangen, es ist angekommen, ja, es ist da, es geht ihm gut.
So, sind wir jetzt schon am Startplatz?
Wir sind fast da, ja, na fast, ja. Jetzt muss das Ding natürlich noch in die Ariane-Rakete hinein, ja.
Also, aber wir sind schon auf in Kourou am Raketenstartplatz.
Genau, wurde dann nochmal transportiert zum Spaceport, also am Raketenstartplatz, halt dort in einem großen Hangar und so weiter, ja. Am
Centre Spatial Guernet. Ich habe nämlich hier nochmal geschaut. Ich habe es auch noch mal geschaut, sie hätten es auch billiger haben können, ja, weil ich habe die Karte aufgemacht, weil ich wissen wollte, wo genau das alles ist. Es ist direkt vor dem Raumfahrtzentrum in Guyana ist eine Bushaltestelle. Da kommt man öffentlich hin, ja. Linie 5 fährt dorthin. Fürs nächste Mal NASA.
Ihr Idioten! Fahrt die Linie 5 zufällig direkt vom Flughafen?
Hab ich noch nicht geschaut. Ich glaube, der Flughafen ist gleich nebenan. Das ist das Aerodrom de Kourou. Das muss der Flughafen sein. Also da hat wahrscheinlich auch, habe ich jetzt noch nicht geschaut, ob da auch eine Haltestelle ist, aber vermutlich.
Aerodrom klingt ja auch immer ein bisschen so, als würde da was zusammenstoßen, oder?
Das ist aber nicht gut. Autodrom.
Okay, wir sind auf jeden Fall in Kourou. Jetzt muss das Ding natürlich ausgepackt werden aus seinem Spezialkoffer und irgendwie in die Ariane hinein. Ne? Und dazu gibt es einen Launch Vehicle Adapter, also einen Adapter,
von dem amerikanisch auf französisch oder was?
Genau, mit den ganzen Steckdosen. Ne? Ja. Nein, einfach nur ein Gerät, wie genau es funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht, aber wo es da in die Ariane hinein festgeschnallt wird und du schnallst das auf diesen Adapter und alles ist gut und plötzlich geht's bumm und eine Halteklammer löst sich und das ganze Ding droht da irgendwie abzustürzen. Es ist auf jeden Fall ordentlich durchgeschüttelt worden. Das war dieser Incident, der im November, ich glaube, 22. November oder irgendwie so ist der passiert. Wir haben alle die Luft angehalten, beziehungsweise viel Luft eingeatmet und sie dann angehalten. Es ist nichts passiert.
Welcher Satellit war das, der umgefallen ist, wo irgendwer beim Rumschrauben irgendwie eine Schraube gehabt hat? Noah N. Prime. Da gibt es so ein schönes Bild, wo halt wirklich da der Satellit am Boden liegt. Also der ist jetzt eher kleineres Teil, aber doch ein paar Meter groß schon. Und daneben stehen zwei so Typen in so weißen Schutzanzügen und schauen ein bisschen. Also irgendwer.
So, ich weiß nicht.
Ja, stell dir vor, du bist da hier. Also genau, was Lockheed Martin Space Systems in Kalifornien haben sie dran gearbeitet. Ja, due to lack of procedural discipline. Irgendein Techniker hat 24 Bolzen entfernt, ohne Bescheid zu sagen, dass er es entfernt hat und dann war er anscheinend nicht mehr irgendwie fest und dann hat irgendwer anderer, wollte ihn irgendwo hinschieben und dem haben wir nicht nachgeschaut, ob die Bolzen noch drin sitzen und dann ist er umgefallen. Stell dir vor, du kommst da morgens irgendwie hier in die Arbeit, sagst, ja, jetzt schieb mal den Satellit mal darüber, dann schiebst du und dann ziehst du, bumm, dann stehst du da und denkst das so.
Dann denkst du wahrscheinlich gar nichts in dem Moment, oder? Ja. Du bist einfach nur blank. Wahnsinn, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall ist natürlich wieder nochmal getestet worden und so weiter. Und drum hat sich der Start jetzt ja auch noch einmal 4 Tage verschoben. Statt dem 18. Dezember ist es jetzt der 22. Dezember. Es ist allerdings eine sehr kleine Verschiebung.
Ja. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Also kann immer noch schlechtes Wetter sein oder sonst irgendwas.
Natürlich, also es kann natürlich der Start selber auch noch verschoben werden. Es ist aber jetzt mittlerweile wirklich eigentlich fast jetzt nicht mehr viel, was schiefgehen kann.
Das Teleskop ist fertig in der Rakete, die Rakete ist fertig, alle waren am Klo, also theoretisch kann es jetzt losgehen.
Jetzt kann es losgehen. Am 22. Dezember um 7.20 Uhr EST, das bedeutet 13.20 Uhr mitteleuropäische Zeit, wird es hoffentlich genauso losgehen, wie du vorhin eingespielt hast. Nicht 5, 6, 7, sondern na, sweet und so weiter. Genau. Ich schwöre, wenn dieses Ding beim Start explodiert.
Ja, auch das gibt schon, das ist schon passiert. Kryosat hieß der. Und Kryosat 1, der ist tatsächlich kaputt gegangen. Also ich weiß gar nicht, was da das Problem war. Da ist die Rakete, hat sich irgendwie nicht gelöst oder sowas. Also hat sich nicht gekoppelt, die Oberstufe. Oder ja, sie hat sich nicht von getrennt, und dann ist das ganze Teil mit dem Satellit drin ins Meer gefallen. Ja, und dann war ich zwar Größert 1 und dann bei Größert 2 beim Start war ich dabei, und da, also ich habe eigentlich nur mit dem PR-Menschen da Kontakt gehabt. Der war ein bisschen nervös, der hat gemeint, ja, jetzt soll es schon klappen, weil sonst ist es so aus PR-Sicht.
Sonst ist blöd. Ja, naja, ich meine, es wird schon gut gehen. Es hätte ja bis jetzt so viel schief gehen können und es hat alles mehr oder weniger funktioniert. Ich meine, es war Verspätung, schön und gut, ja, aber es ist noch nicht wirklich jetzt was groß schief gegangen. Und das ist ja auch, das so gefährlich ist ein Raketenstart ja dann doch auch nicht. Also das sollte schon klappen.
Ja, also die Rakete, die Ariane 5, ist ja auch schon oft geflogen. Also das
eben sollte funktionieren. Das ist jetzt nicht SpaceX, ja. Also warum überhaupt die Ariane?
Ja.
Weil sie den größten Laderaum hat. Nämlich 5,5 Meter Durchmesser Laderaum. Das kann nur die Ariane.
Was die Amerikaner gerade, mit was die rumfliegen, die haben ja...
Naja, die NASA hat im Moment kein eigenes Transportvehikel.
Also ja, ein paar kleinere, wir kriegen schon noch irgendwie Zeug jetzt alle, aber jetzt nichts Großes wahrscheinlich.
Nichts Großes, Menschen, ja, genau. Naja, auf jeden Fall nehmen wir mal an, dass bei dem Start alles gut geht. Mhm. Und wir uns entspannen können, das Ding auf seinem Weg ist und mit Sicherheit seinen Endpunkt erreichen wird, weil ja dann, sobald dieser gefährliche Start überstanden ist, nicht mehr viel schiefgehen kann, oder?
Weiß ich nicht. Es muss halt irgendwie, das muss ja mal dorthin, wo es beobachtet ist. Es ist ja kein Satellit, das James Webb. Normalerweise Satelliten, da geht's ja oft recht fix. Da dauert's irgendwie eine halbe Stunde oder sowas, Stunde, je nachdem, nach dem Start, und dann kommt schon das Signal vom Satellit retour. Das ist ja in dem Fall nicht so. Da müssen wir noch ein bisschen länger warten, bis wir wissen, dass das James Webb da ist, wo es sein soll und funktioniert.
Jetzt geht's erst so richtig los mit den Dingen, die schief gehen können. Es dauert einen Monat ungefähr, bis das Ding beim Lagrange-Punkt 2, zu dem es ja fliegt, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt angekommen ist. Ja, 29 Tage Flugzeit. Und nicht nur das, ja, also nicht nur 29 Tage lange Flug zu einem doch recht weit von der Erde entfernten Punkt, sondern das ganze Ding muss sich ausfalten, es muss sich entfalten aus seiner eingefalteten Position, die es in der Rakete eingenommen hat. Und allein dieser Entfaltungsvorgang dauert 2 Wochen. Ja. Es gibt 178 einzelne Release-Mechanismen der Entfaltung. 178. Die müssen alle funktionieren. Mhm. Wenn da irgendwo was klemmt, ist das ganze Ding im...
Muss mal hinfliegen, mal euch dagegen hauen mit dem Hammer.
Genau. Und genau das ist ja auch einer der großen, wenn nicht sogar vielleicht der größte Unterschied zum Hubble-Weltraumteleskop. Es ist genau in der konträren Herangehensweise gebaut, und zwar quasi vollautomatisch auf sich allein gestellt. Ja, es ist fast ein bisschen, es erinnert ein bisschen an diese ganzen Mars-Rover, Raketenkran, Lander, lustigen Dinge, die NASA da immer macht. Ja. Hubble war so designed, dass es reparierbar ist und upgradebar ist. Das war einer der Hauptgedanken am Hubble, war diese modulare Bauweise, ja, und dass es möglich oder sogar notwendig sein wird, da die Geräte abzugraden und neue Sachen einzubauen, weil natürlich die Wissenschaft sich verändert, ja, durch neue Erkenntnisse, neue Instrumente ja, nötig sein werden.
Ich wollte was sagen, es war zwar jetzt also gut vorausgedacht, aber zum Glück haben sie das geplant, weil das, was ja nicht geplant war, war, dass das Teleskop vom Start an schon kaputt ist, und wenn das nicht irgendwie nicht wartbar gewesen wäre, dann wäre Hubble vom ersten Moment an tot gewesen und tot geblieben.
So ist es, genau. Also es war der Erfolg, ja, es war die Grundlage des Erfolgs des Hubble überhaupt, dass es reparierbar war. Gut, ist beim James Webb ist es auch so, dass das Ding eine gewisse begrenzte Lebenszeit hatte. Also Hubble hatte zwar auch eine erwartete Missionsdauer, aber eigentlich keine begrenzte Lebenszeit. Solange es das Space Shuttle noch gab, überhaupt nicht, ja, weil dann hast du jederzeit mit dem Shuttle rauffliegen können, Dinge nachfüllen, reparieren und so weiter. Ja. Beim Webb geht das nicht. Das Ding ist wirklich komplett auf sich allein gestellt, ja, und es muss funktionieren. Es müssen diese 2 Wochen, all diese Mechanismen, all diese Entfaltungen, das muss alles einfach funktionieren, ja. Und es ist vollkommen verrückt. Es gibt ein super Video, auch werde ich verlinken, wo dieser Deployment Procedure, also diese Entfaltungsprozedur dargestellt ist, ja. Möchtest du die Schritte wissen?
Ja, nicht alle 178, bitte.
Nein, die 178 sind quasi die einzelnen, die Mechanismen, die eingebaut sind, die quasi nacheinander vollführt werden müssen. Ja. Also es gibt ein paar grobe Schritte. Okay, also das Ding startet, alles geht gut. Ja. Nach ungefähr 30 Minuten ist das Erste, was passiert, dass sich die Solarzelle quasi ausfaltet. Also nicht das Sonnenschild, ja, nicht das Ding, was es vor der Sonnenstrahlung, vor der Wärme abschirmt, sondern so eine kleine Solarzelle, die einfach für die Energieversorgung, Stromversorgung zuständig ist. Und die Antenne, ja. Also es gibt gleich mal Energie und Kommunikation. Das ist natürlich das Wichtigste, weil wenn das nicht geht, dann geht gar nichts. 30 Minuten, ne? Dann fliegt das Ding weiter. Und es braucht ungefähr, ist auch crazy, es braucht nur 1,5 Tage, bis es am Mond vorbeigeflogen ist.
Ja, aber waren es gut 1,5 Tage, das ist, wie lange waren Apollo und Astronauten unterwegs?
Na, gut 3 Tage.
Ah, ja, okay, doppelt so schnell immerhin.
Also das ist schon auch cool. Ja. Kann man sich vorstellen, wenn man sich dann das Ding fliegt los und man schaut sich den Mond an und denkt sich, ja, da, 1,5 Tage später ist das Ding dort. Ja. Illustriert sowohl die Distanzen als auch die Geschwindigkeiten, die da involviert sind. Ja. Und dann nach 3 Tagen geht's quasi zum ersten Mal los mit der Bewegung des Teleskops, ja, also die ersten Anfänge des Entfaltungsprozesses. Es wird zuerst mal dieses Sonnenschild ein bisschen nach unten gefahren und die Optik ein bisschen nach oben, damit sich das Ganze irgendwie gut dann entfalten kann. Und dieses Sonnenschild, also das ganze Teil, ist größer als ein Tennisplatz. Das ist ziemlich groß. Also Hubble ist auch nicht klein, ja, eigentlich. Aber das Ganze, die Dimensionen vom James Webb, wenn man die beiden auch quasi nebeneinander stehen sieht, gibt es aber gute Bilder dieser Vergleiche. Das ist eine ganz andere Dimension. Ja, das Sonnenschild hat 20 mal 15 Meter Größe. Das ist echt groß, ja.
Ja, ich kann...
Du bist nicht beeindruckt genug.
Ich bin sprachlos vor Beeindruckung.
Sehr gut, so soll es sein. Ja. Also es ist überhaupt, warum braucht man das Ding? Also es ist ziemlich cool. Es sieht aus wie Alufolie, ja. Es sieht ein bisschen so aus, wie etwas, was man irgendwie, was die Kinder in der Schule gebastelt haben oder so. Ja. Es sieht ein bisschen aus wie Karton, das mit Alufolie umwickelt wurde. Es ist natürlich nicht Karton, sondern es ist ein Material, das heißt Kapton oder Kapton vielleicht. Ist ähnlich wie Karton, nur mit einem P. Und ist tatsächlich mit Aluminium beschichtet. Es ist einen Hundertstel Millimeter dick, so ein so eine Lage und es hat 5 Lagen. Ja, das ist natürlich sehr clever, weil jede Lage kann ein bisschen mehr Wärme abführen und dann ist der Zwischenraum dazwischen schon ein bisschen kälter. Die nächste Lage macht es noch ein bisschen kälter. Ja, und die Wärme wird quasi auf der Seite raustransportiert. Ja, und dadurch erreicht man diesen Temperaturunterschied. Ja. Es hat auf der einen Seite dieses Sonnenschildes, das ja immer zur Sonne zeigt, klarerweise, ja, hat es ungefähr 85 Grad Celsius. Also könnte man sich fast schon ein Ei kochen. Und auf der anderen Seite, wo das Teleskop sitzt, hat es 50 Kelvin.
Ja, immer noch warm.
Also minus 220 Grad Celsius. Sind 300 Grad Temperaturunterschied.
Aber warum hat James Webb ein Sonnenschild und Hubble und die anderen nicht?
Ah, gute Frage.
Darum habe ich sie gestellt.
Das habe ich mir gedacht. Der Unterschied ist natürlich der, dass es für die Instrumente wichtig ist, für die Instrumente des Webb so wichtig ist, dass sie kalt sind, weil es ausschließlich Infrarotinstrumente sind.
Okay.
Und die Infrarotinstrumente, die sind, also Infrarot ist Wärmestrahlung, da sieht man einfach Dinge, die ein bisschen generell, ne, so ein bisschen kühler sind als Sterne. Darum kennen wir es auch als Wärmestrahlung, weil unsere Haut auch diese Strahlung quasi als Wärme empfindet, weil sie eben quasi schön warm ist und nicht sternenheiß. Und das Wichtige ist natürlich, dass jetzt ein Instrument nicht Strahlung detektieren kann, die quasi so heiß ist wie es selber. Ja? Also man kann mit einem Instrument, das so heiß ist wie ein Stern, kein sichtbares Licht detektieren. Klarerweise, ja. Und im Infrarotbereich, wenn du ein Instrument bei Raumtemperatur hast, dann wäre das ungefähr so heiß wie die Strahlung, die es detektieren will. Und es muss auf jeden Fall kühler sein als die Strahlung, die es detektieren will. Sonst ist es sicher quasi selbst im Weg, ja, mit seiner eigenen Strahlung. Ja? Und drum muss die Temperatur des Teleskops bei unter 50 Kelvin liegen. Die Instrumente im nahen Infraroten sind bei ungefähr 40 Kelvin Temperatur und die werden passiv gekühlt. Also nur durch die Kälte im Weltraum, ja, durch das Abschirmen des Sonnenlichts. Und dann gibt's noch das mittlere Infrarotinstrument, das bei 7 Kelvin, ja, das operiert bei 7 Kelvin. Das wird natürlich aktiv gekühlt, ja.
Es geht von selbst wahrscheinlich eher schwierig.
Eher schwieriger. Genau, darum ist es dieses Sonnenschild essentiell, ja. Ohne dieses Sonnenschild funktioniert nichts. Gar nichts, ja. Also das Teleskop kann ohne diese Abschirmung nicht beobachten.
Die muss ausgefaltet werden, aber besteht dann hält die dann auch, weil die wird vermutlich auch im Laufe der Zeit irgendwie durch den Sonnenwind kaputt gehen oder irgendwie sowas.
Naja, das Ding hat ja eine begrenzte Lebensdauer, ja. Also es ist eigentlich geplant, ist es mal, oder gesichert, sagen wir jetzt, naja, gesichert, wenn alles gut geht. Mindestlebensdauer 5 Jahre.
Okay.
Das ist kurz, ja. Und in der kurzen Zeit wird da jetzt nicht viel, wird der Sonnenwind ja, jetzt nicht so gut viel ausrichten können, ja.
Vielleicht kommt ein Asteroid, aber gut, das ist schon ein großes Pech, also.
Das stimmt. Das kann nicht, Pech hat man. Da bist du dann zuständig. Florian war schuld. Ja, also es ist wirklich, dieses Sonnenschild ist ein verrücktes Ding, ja. Also es wird am Tag 6 ausgepackt, beziehungsweise am Tag 6 wird damit angefangen, es auszupacken.
Oh, was passiert?
Und das Sonnenschild.
Was passiert am 24.? Gibt es eine Weihnachts-Action von James Webb?
Eine Weihnachts-Action am 24.
Ist ja Tag
am 24. Tag. Ach, du meinst am 24. Dezember?
Genau, also Tag 2.
Na, da ist es gerade am Mond vorbeigeflogen.
Ach so, dachte wieder, gut.
Also wenn es am 22. am Nachmittag startet, ist es am 24. am Abend, wenn wir den Christbaum anzünden, beziehungsweise die Kerzen drauf, ist das Ding gerade beim Mond vorbeigeflogen.
Okay. Ach schon, Hektar.
Also ich glaube nicht, dass es jetzt auf seiner Flugbahn tatsächlich knapp am Mond vorbeifliegt, aber es hat auf jeden Fall die Entfernung, die der Mond von uns hat, zurückgelegt am 24. am Abend.
Kann man das auch eigentlich auch beobachten? Schön. Also Satelliten kann man ja sehen, aber vermutlich ist James Webb dann schon bald so schnell so weit weg, dass wir es nicht mehr sehen, oder?
Du meinst mit freiem Auge?
Wenn es in der Nähe der Erde ist, aber da ist es ja nur ganz kurz, da werde ich es wahrscheinlich.
Ich meine, es wird, das ist eine gute Frage. Mit einem Teleskop wahrscheinlich schon. Ich meine, es hat ja dieses riesige Schild, das die ganze Zeit von der Sonne angeleuchtet wird.
Ja, simulier das mal in deinem Planetarium.
Ja, genau. Also man könnte sich das natürlich ausrechnen, ja, das stimmt. Fürs nächste Mal.
Dann. Okay, gut.
Ja, genau, okay. Also wir sind beim Sonnenschild, das Sonnenschild extrem wichtig. Das Sonnenschild allein hat 107 Release-Mechanisms, ja. Also von den 178 ist der Großteil davon an diesem Sonnenschild beteiligt. Und dann kannst du dir vorstellen, ich meine, das muss ja so zusammengepackt sein, dass es quasi sich nicht verheddert. Dass es sich nicht irgendwie löst durch die Vibrationen, die beim Transport oder beim Start, vor allem beim Start, ja, beim Raketenstart, da irgendwie verursacht werden. Und dann muss es von selber locker und flockig wieder sich lösen können. Ja. Also das ist nicht so einfach.
Ich stelle mir das gerade so vor, wie diese Zelte, diese Wurfzelte, die du irgendwie so rausholst und dann machen die so flupp und dann sind die komplett fertig.
Du bist heute wirklich eine Fountain of Wisdom. Du hast lauter gute Vorschläge für die NASA.
Ja, ich sollte
mal bewerben, machen, ja. Als Ingenieur.
Ja, so Gottes Willen, das wird das Ende der Raumfahrt, wie wir sie kennen. Das Ende der Raumfahrt.
Nennen sie dann auch mal ein Teleskop nach dir, das wäre doch was, oder?
Ja.
Na gut, wie auch immer. Nein, es ist kein Pop-up-Zelt.
Schade.
Aber es wird ein bisschen, mich hat's erinnert. Man kann sich das auch als Video anschauen, habe ich glaube ich schon erwähnt, ja. Mich hat es ein bisschen einfach an einen Drachen erinnert. Also nicht der Feuerspeis, sondern der, mit dem man im Herbst an einer Schnur fliegen geht, ja. Also nennt man das auf Deutsch auch so? Ist das was Österreichisches? Drachensteigen, ja.
Drachenfliegen. Ja, du kannst auch Drachen fliegen, diese komischen Hängegleiter, sagt man auch Drachen dazu, glaube ich.
Das stimmt, ja. Es hat die Form von so einem Drachen und es schaut auch ein bisschen so aus und es wird auch so aufgespannt, ja. Also es ist an so einer kreuzförmigen Struktur aufgespannt quasi, die dann auch erst ausgefahren wird und das Ding quasi so mit sich mit aufspannt, ja. So wird das dann aussehen, ja. Ja, gut. Also Tag 6, 28. Dezember. Haltet die Daumen. Und dann kommt quasi das Teleskop. Also wenn dann alles gut gegangen ist, sich das Sonnenschild ausgeklappt hat, dann ist das Teleskop dran. Und das ist ja im Vergleich zu dem Schild natürlich sehr, sehr einfach eingepackt. Das hat einmal die Struktur des Sekundärspiegels, die an so einem, Pyramiden, an so einer pyramidenförmigen Struktur, ne, vor dem Hauptspiegel hängt. Ja, das ist auch quasi aufgestellt und wird dann einfach zack nach vorne ausgeklappt. Und dann, das ist am Tag 11, und am Tag 12 und 13 werden die Seiten des Hauptspiegels ausgeklappt. Der ist ja so quasi jeweils ein Drittel oder also jeweils eine Reihe an Segmenten auf der Seite ist nach innen eingeklappt. So ein bisschen wie ein, jetzt fällt mir gerade kein Vergleich ein, egal. Ihr könnt euch das schon vorstellen.
Das ist der Deckel eines Buches.
Ja, das habe ich, aber ein Buch hat ja meistens nur einen Deckel und nicht zwei.
Stimmt, da hast du recht. Was könnte so eingeklappt sein? Die Türen von einem Kasten.
Das ist ja,
Kasten, ein was bisschen. Du einfach so aufmachst so.
Genau, also eigentlich total
ja, ich glaube, wir brauchen kein Bild finden. Ich glaube, das kann man sich vorstellen, wie was eingeklappt ist auch schon.
Genau, und es sind diese beiden Seiten, klapp, klapp, nach vorne und dann ist es in Wirklichkeit fertig, okay?
Hast du schon gesagt, wie groß der Spiegel ist?
Der Spiegel ist 6,5 Meter im Durchmesser und besteht aus 18 hexagonalen Segmenten. Ja, das ist natürlich der Grund, warum diese Segmente, also erstens, warum es Segmente sind, ja, damit man es überhaupt falten kann, weil du ein 6,5 Meter Durchmesser Spiegel in keine Rakete hineinbekommst. Und diese hexagonale Form lässt sich einfach am einfachsten in eine im Endeffekt runde Endform da zusammen basteln, ja, mit möglichst wenig Verlusten.
Ich meine, 6 Meter ist auch wirklich groß, das wäre auf der Erde schon ein großes Teleskop, also und im Weltall erst recht.
Ja. Ja, also es ist irgendwie, das Hubble hat ja 2,5 Meter Spiegeldurchmesser, das denkt man sich, naja, gar nicht so viel mehr, aber es ist natürlich auf die Fläche quadratisch dann schon um einiges mehr. Und wenn man die beiden nebeneinander stehen sieht, dann sieht man das auch. Ja. Es hat 25 Quadratmeter Fläche ungefähr. Das heißt, es kann ungefähr 7-mal so viel Licht sammeln wie das Hubble. Da das Hubble ja hauptsächlich ein optisches Gerät ist, das sichtbares Licht beobachtet, und das James Webb überhaupt kein sichtbares Licht beobachtet, sondern nur Infrarotlicht, ist es im Endeffekt noch wesentlich sensitiver als das Hubble, vor allem halt in dem Bereich, in dem es da beobachtet. Ja.
Ich habe gehört, man könnte mit James Webb sehen, wie sich am Mond einer eine Zigarette anzündet.
Ja, genau. Also Aliens, hey, jetzt ist aus mit euch. Ja? Also auch wenn ihr kein Licht macht, wir können euch rauchen sehen. Genau, man könnte mit den Infrarotinstrumenten die Glut einer Zigarette auf dem Mond ausmachen. Ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Also es hat ungefähr so die 100-fache Sensitivität als Hubble im Infrarotbereich. Ja. Das heißt, man kann da natürlich 100-mal so schwache Objekte beobachten. Also ja, aber darüber reden wir dann danach. Jetzt wenn wir noch fertig, was noch fehlt. Okay, das Ding ist ausgeklappt. Nach 2 Wochen ist es ausgeklappt und dann hat es noch eine Woche oder ein bisschen mehr sogar, 2 Wochen eigentlich, Flugzeit vor sich. Oder 10 Tage oder so, ja, wie auch immer. Und in dieser Zeit wird das Ding einfach gekühlt. Ja? Also die Instrumente, die kühlen ja einfach passiv, also einfach dadurch, dass es um sie herum kalt ist und sie von der Sonne abgeschirmt sind. Durch den Fahrtwind, genau. Ja. Und natürlich muss der Spiegel und die ganze Optik auch noch aligned werden. Ja? Also es hat jedes dieser 18 Segmente hat quasi unter jeder Ecke dieses Sechsecks, ja, unter jeder Ecke ist ein kleiner Motor und einer in der Mitte mit kleinen Metallstiften. Ja, das ist diese auch aktive Optik, also das wird auch in allen Großteleskopen auf der Erde eingesetzt, dieses Verbiegen des Spiegels. Ja. Und damit werden die Spiegelsegmente dann noch nachträglich in die absolut perfekte Form gebracht. Ja. Und zwar ist diese Perfektheit, die du da brauchst, die Genauigkeit, mit der die Optik ausgerichtet werden muss, ein 10.000stel einer Haaresbreite.
Ja, müssen es aufpassen, was sonst nicht, dass wir da einen Fehler machen und das Ganze wieder schief ist, wie beim Hubble.
Ja, genau. Also das ist, ich meine, und dafür ist, dass man das hinkriegt, ja, mit nur 6 Motoren an jedem dieser Spiegelchen. Das ist schon eine technische Meisterleistung, ja, wie man immer so schön sagt.
Im Kontrollzentrum stehen, damit sie so Knöpfe so wie beim Radiosender einstellen und immer so.
Genau. Ist schon wieder zu weit. Ja. Naja, das wird auf jeden Fall, was machst denn du? Ja,
mein Handy fällt ja dort runter, weil das Buch, wo es abgedeckt habe, schief ist. So, ich leg's woanders hin.
Ah, gut, dass das beim James Webb nicht so ist, dass alles schief ist. Genau, also es ist die kritischste Phase ist in Wirklichkeit quasi nach einer Woche, ja, nach einer Woche nach dem Start, das Auspacken des Sonnenschilds. Das ist eigentlich das, wo was schiefgehen könnte, aber nichts schiefgehen wird. Ja. Sag jetzt mal. Ah, vielleicht auch noch interessant, das Orbit. Hast du dir das genau angeschaut? Also es hat ja dieses, es steht ja nicht still im L2, im Lagrange-Punkt des Sonne-Erde-Systems, sondern es hat ein Orbit.
Ja, also das müssen die Punkt, haben, ja. Weil also ich habe es jetzt nicht im Detail angeschaut, aber erstens, wer gerne wissen will, was es mit den Lagrange-Punkten auf sich hat, müsste sich die Folge vom vorletzten Mal anhören, wenn ich mich richtig erinnere, Folge 38, glaube ich, war die, wo wir ausführlich über Lagrange-Punkte gesprochen haben, also Gleichgewichtspunkte.
Genau, da ging es um Lucy, ne?
Genau, ja, auch die ja auch in einem Lagrange-Punkt sitzt. Und diese Lagrange-Punkte sind Gleichgewichtspunkte, wo sich die ganzen wirkenden Kräfte zwischen Sonne und Erde aufheben. Und der Lagrange-Punkt, an dem James Webb sich begibt, L2, das ist ein sogenannter, erstens ein sogenannter instabiler Lagrange-Punkt. Das heißt, das ist der Lagrange-Punkt L2, hat man deswegen genommen, weil der befindet sich genau, also wenn man sich so vorstellt, Sonne und Erde, und wir ziehen eine Linie durch Sonne und Erde, also durch die beiden Punkte, dann ist L2 genau auf dieser Linie hinter der Erde, auf der Seite, wo die Sonne nicht ist. Das heißt, ich bin dort und habe die Erde immer vor der Sonne stehen. Und deswegen hat man ihn auch genommen, dass eben das Sonnenlicht abgeschirmt wird von der Erde. Und weil eben L2 immer hinter der Erde ist, ist der ganz gut für so Teleskope. Das Problem ist, dass eben L2 ein instabiler Gleichgewichtspunkt ist. Das heißt, wenn ich mich in diesem Punkt befinde, reicht eine winzige Störung, dass ich wieder langsam aus diesem Punkt rauswandere und dann, wenn ich nichts dagegen tue, immer weiter wandere und weiter wandere und weiter wandere. Und deswegen, ja, wenn man der Raumsonde bei diesem Lagrange-Punkt hintun will, dann setzt man sie eben nicht in den Punkt exakt, weil erstens ist der Punkt ein Punkt, ein mathematischer Punkt, und in der Realität halt
da ist ja nichts, ne?
Da ist nichts, und in der Realität ist das halt nur ein nulldimensionaler Punkt, und die Raumsonden und Satelliten und Teleskope sind meistens größer als nulldimensional. Das heißt, ich kann die sowieso nicht exakt in den Punkt setzen, und zweitens wäre der Punkt dann auch besetzt, und da treiben sich ja mehrere Raumsonden an diesen Lagrange-Punkten rum. Mhm. Und deswegen,
ja, Gaia zum Beispiel ist auch im L2.
Genau. Und eben Lucy und so weiter, ja. Und deswegen tue ich da halt das Teleskop in eine Umlaufbahn um diesen Punkt rundherum. Und das ist halt dann auch leicht. Also da ist zwar nix, aber weil das eben ein Punkt ist, der eben von den Kräften, die wirken, halt ausgezeichnet ist, also ein spezieller Punkt ist im Gravitationspotenzial, kann ich dann eben auch eine Umlaufbahn einnehmen um einen Punkt, an dem sich eigentlich nichts befindet. Aber wie das im Detail jetzt ausschaut, ja, bei James Webb, habe ich mir tatsächlich nicht angeschaut.
Es hat ungefähr so ist ein bisschen ähnlich wie der Mondorbit, ja. Also es ist ein recht großer Orbit doch um diesen L2-Punkt, ja. Also es ist nicht so, dass es da wirklich nur so ein kleines Kreischen macht um L2 herum, sondern es geht mehr oder weniger normal zu seiner Umlaufbahn quasi rauf und runter, ja, damit das Sonnenschild immer vertikal ausgerichtet bleibt und so die Sonne halt einfach immer abgeschirmt wird, ne? Das heißt, man kann sich es ein bisschen wie so ein Pferdchen in einem Karussell vorstellen, ja, in so einem schönen altmodischen Karussell, wo die Pferdchen immer so rauf und runter sich bewegen, während sie sich im Kreis rundherum drehen. Ne? Und ja, so ungefähr ist dann dieser Orbit.
Also ich habe gerade geschaut, also 6 Monate braucht Webb für einen, genau, Orbit. Und man macht es deswegen, damit das Teleskop tatsächlich außerhalb des Schattens von Erde und Mond sich befindet.
Genau. Und das ist auch ganz wichtig, ja, weil die Leute glauben immer, es ist genau hinter der Erde im L2.
Ja, also, habe ich gerade erzählt vorhin.
Damit es abgeschirmt ist. Ne? Es ist quasi immer im Schatten der Erde. Nein, es schirmt sich selber ab. Ja. Es macht sich seinen eigenen Schatten. Das darf nicht im Schatten sein, weil sonst hätte es ja keinen Strom. Ja. Ne? Sonst hätte es keine Energie.
Das ist mir jetzt auch gerade, wie ich darüber nachgedacht habe, warum diese Bahn hat eingefallen. Also ja, ich könnte es rauschen. Ich lasse es einfach drin, damit die Leute sehen, dass ich auch ab und zu Quatsch rede.
Ich meine, du hast ja auch recht, es ist im L2, aber du hast ja auch gleich gesagt, es hat einen Orbit um L2, nur ist der halt doch recht groß, ja, das unterschätzt man oft, ne? Also es geht wirklich quasi rauf, runter, und zwar ungefähr zweimal pro Orbit rauf, zweimal runter, ja, weil es ungefähr ein halbes Jahr Umlaufzeit hat. Bisschen mehr, passt nicht ganz, aber ja, so kann man sich das vorstellen.
Es ist auch deswegen wichtig, dass das Teleskop quasi nicht exakt hinter der Erde steht, weil dann verstellt man sich auch einen großen Bereich des Himmels, den man beobachten will. Also macht es auch deswegen Sinn, eine entsprechende Umlaufbahn um L2 zu machen, weil man möchte ja potenziell überall am Himmel gern hingucken.
Genau, sonst könntest du ja dann nie da hinter die hinter die Sonne schauen. Ne?
Genau.
So, dann wäre die Sonne immer da im Weg.
Ne? Genau, deswegen also. Macht man eben diese Umlaufbahn um L2. Erstens, weil man sowieso sich immer um L2 herum bewegen muss, weil es rein dynamisch gar nicht anders geht, weil es eben ein instabiler Punkt ist und weil es man eben aus Beobachtungsgründen das eben machen muss, dass man eben erstens Sonnenlicht abkriegt und zweitens überall hingucken kann, wo man gern hingucken will.
Genau, so ist es. Ja. Also das wird Web tun.
Mir ist gerade ein Grund noch eingefallen, warum man Web auf L2 tut. Das ist der gleiche Grund, warum Satellitenschüsseln für den Fernsehempfang so sind, wie sie sind und die Fernsehsatelliten eben in geostationären Umlaufbahnen sind. Ja, aber es wäre blöd, wenn der Fernsehsatellit dort rumfliegt, wo die Raumstation rumfliegt, also einmal 90 Minuten um die Erde rum, weil dann musst du irgendwie alle 5 Minuten irgendwie deine Satellitenantenne, deine Satellitenschüssel umstellen, dass sie immer dahin zeigt, wo der Satellit gerade ist. Im geostationären Punkt ist er halt immer von Boden aus gesehen am gleichen Punkt und ich richte die Schüssel einmal aus und habe immer Empfang. Und das gleiche Spiel kann man auch mit den Lagrange-Punkten spielen, weil die Konfiguration Sonne, Erde, Lagrange-Punkte, die ist immer gleich. Ich meine, es bewegt sich zwar alles, die Erde bewegt sich um die Sonne und damit bewegen sich auch die Lagrange Rauschpunkte um die Sonne rundherum, aber die Konfiguration ist immer gleich. Das heißt, von der Erde aus gesehen ist L2 immer am gleichen Punkt. Das heißt, ich kann auch die Antennen vom Deep Space Network der NASA, mit dem ja das Ganze überwacht wird und wo die Daten dann hin und her geschickt werden, die kann ich halt dann, die schauen immer dorthin oder können immer dorthin schauen und ich habe quasi immer Kontakt oder fast immer Kontakt und ich kann wesentlich einfacher damit mit Web reden, als ich es könnte, wenn da jetzt hier immer mal irgendwo anders am Himmel steht. Und ich immer von einem anderen Punkt der Erde irgendwo mit ihm reden müsste.
Genau, und so ist das ja dann auch bei den Dingen, die zum Beispiel am Mars sich befinden. Nehmen wir so, dass wenn der Mars dann von unserer Position aus hinter der Sonne verschwindet, auf der anderen Seite, dann ist da mal eine Funkstille, ne? Und das erspart man sich da, weil das Ding immer auf der anderen Seite der Sonne ist. Also das haben sie sich schon gut ausgesucht. Hast du da diesmal keine Verbesserungsvorschläge, Florian, an die NASA?
Ich erlaube es, ja.
Ja, gut, freut mich. Und genau, also das kommt auf uns zu und hoffentlich geht alles gut. Wenn alles gut geht, wird das Ding mindestens 5 Jahre da draußen in seinem mondgroßen Orbit um L2, um L2 sich bewegen, weil es hat für 5 Jahre Treibstoff. Das Ding braucht ja einen Treibstoff, ja, klar. Ne? Es muss die ganze Zeit ein bisschen Bahnkorrekturen auch machen und so weiter und so fort. Und es muss gekühlt werden. Also das Ding hat auf jeden Fall eine begrenzte Lebenszeit. Der Treibstoff allerdings ist recht großzügig bemessen. Und würde für annähernd 10 Jahre reichen. Ja? Also es könnte sein, dass es bis zu 10 Jahre klappt. Und
Ein Hinfüllen und Fliegen und Nachtanken über Hubble gilt nicht. Also wenn er aus ist, ist er aus.
Aber
aha, doch.
Das ist das Coole. Es ist quasi nicht vorgesehen, dass da jemand oder jetzt im Moment noch nicht geplant, dass da man da mal hinfliegt. Aber es gibt eine Vorrichtung.
Man kann andocken. Die
nachträgliche Ergänzung der Treibstoffvorräte durch eine Robotermission ermöglichen würde. Ja, es hat einen Tankdeckel. Ich könnte doch tatsächlich eine Robotermission hinschicken und da ein bisschen Treibstoff nachfüllen. Und
der vereist nicht, sodass du den Schlüssel nicht reinkriegst.
Also mit so einem kleinen Ding. Ja.
Der Deckel nicht gescheit drauf beim Zuschrauben und so, ach, das ist, hofft, die haben es ordentlich gemacht.
Mit einem kleinen Laser kann man sich da dann das vereiste Schloss irgendwie aufmachen. Ja, schauen wir mal, ne? Das finde ich ganz lustig. Sie haben da tatsächlich, also es ist, ich möchte jetzt da jetzt nicht eure Hoffnungen irgendwie wecken, ja. Es ist tatsächlich sehr wahrscheinlich, dass es höchstens 10 Jahre, läuft, das Teleskop, aber es ist, nicht unmöglich, dass es zu einer Verlängerung kommt. Ja, ja, allerdings, na, wenn man sich das jetzt überlegt, 5 bis 10 Jahre, es könnte natürlich leicht sein, dass Hubble das Web überlebt, ne?
Ja, aber ich meine, das ist auch schon ein paar Mal ausgefallen, also stottert auch schon ein bisschen Hubble, aber klar.
Es stottert ein bisschen, ja. Aber 5 Jahre, ich denke mal, 5 Jahre.
Ja, ja.
Wir wissen es nicht. Es liegt ja beim Hubble hauptsächlich an diesen kleinen Kreiseldingern, an diesen Gyroskopen, die Feinabstimmung machen, die Position halten. Und die sind sehr fehleranfällig. Und da sind ja, die sind ja auch schon einige Male dann irgendwie ersetzt worden und so weiter. Und das sind auch die, die immer wieder da ausfallen und Probleme machen. Allerdings kann das Teleskop auch mit nur einem Gyroskop immer noch funktionieren. Es hat dann einen eingeschränkten Beobachtungsbereich, aber es, das kann sehr lang gut gehen, ne?
Ja, ich bin mal gespannt.
Werden wir sehen, wer es länger aushält. Hubble gegen Webb. Ja, naja, auf jeden Fall sind die beiden eine extrem gute Ergänzung, ja, weil wie gesagt, das Webb ersetzt nicht das Hubble, ja. Es macht einfach andere Dinge und durch seinen anderen Wellenlängenbereich, dankeschön, kann es ganz andere Dinge beobachten, ja. Und dazu kommen wir jetzt.
Genau, ich wollte jetzt fragen. Also jetzt wissen wir, wie es hingekommen ist, wie es gebaut worden ist, aber warum es da ist, wissen wir immer noch nicht.
Warum ist es da? Warum brauchen wir es? Warum brauchen wir ein Infrarotteleskop? Können wir nicht einfach, ich meine, reicht das Hubble nicht? Ja, ist es nicht gut genug? Nein, ist es nicht. Ja, wir brauchen ein Infrarotteleskop im Weltraum. Ich meine, Hubble hat ja eine Infrarotkamera. Eine im Endeffekt ganz okaye Infrarotkamera, hat auch lang gedauert, bis es dann wirklich eine gute bekommen hat, ich glaube 2009. Und wir haben ja mit Hilfe des Hubble ja schon ziemlich weit hinaus und zurück in das frühe Universum geblickt. Aber es reicht einfach noch nicht ganz. Ja. Wir haben ja sogar schon über diese Galaxie gesprochen, die bis jetzt bekannte, am weitesten entfernte Galaxie ist.
Mit der älteste und jüngste oder weiteste
entfernte. Oh je, das war ja damals schon ein Problem. Es ist eigentlich die jüngste Galaxie, aber es ist das älteste Bild.
Ja, genau, ja. Dann fang nicht wieder an.
Darauf hatten wir uns geeinigt. Genau, ja. Und die ist GNZ11, ne? Und das Z11 sagt schon einiges darüber aus, wie weit das Ding weg ist, nämlich bei einer Rotverschiebung von 11, ja. 400 Millionen Jahre nach dem Urknall. Mhm. Und das Ding ist aber, dass das mit dem Hubble, mit den Infrarotkameras, die das Hubble hat, dass man da einfach nicht weiter zurückkommt, ja. Und es fehlen da einfach noch die kritischen paar hundert Millionen Jahre, ja, die quasi wirklich den Anfang der Strukturen im Universum da beschreiben. Und es gibt keinen Grund, warum wir das nicht beobachten können sollten, ja. Wir können tatsächlich beobachten. Wir können sehen, wie sich die ersten Sterne im Universum bilden. Wir können dieses Licht sehen. Es ist nur so weit rot verschoben, dass es mit dem Hubble sich nicht mehr ausgeht, ja. Und drum hat das Webb halt einfach einen erweiterten Infrarot-Wellenlängenbereich und natürlich auch die Sensitivität, ne, die hundertfach gesteigerte Sensitivität, die du brauchst, um diese extrem schwachen, fernen Objekte beobachten zu können. Ne. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass das Webb da noch 200 Millionen Jahre weiter zurück, weiter hinaus blicken kann. Ja,
ja, aber das sind wir schon wirklich so, das ist dann 200, ja, das ist, wann sind die ersten Sterne?
Genau, vielleicht sogar bis 100. Also 200 ist ziemlich sicher und vielleicht sogar geht's noch ein bisschen weiter. Also es kann bis zu einer Rotverschiebung von 20.
Okay.
Ziemlich sicher zurückschauen, ja. Das ist verrückt, ja. Das ist, ja. Und es ist tatsächlich, ja, 100 bis 200 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das ist genau die Zeit, in der wir erwarten, dass sich da die ersten Sterne bilden. Das ist das Ende der Dark Ages des Universums.
Ich bin gespannt. Dann kriegen wir auch raus, ob die dann wirklich, weil da gibt es ja noch sehr viel, was noch unklar ist. Also wie groß die allerersten Sterne waren, die sollten ja deutlich größer gewesen sein, als die Sterne jetzt sein können, werden können, weil damals nur noch nicht so viel, halt hauptsächlich Wasserstoff, also nur Wasserstoff und ein bisschen Helium da waren, keine anderen Elemente, was dann also führt, dass die Gaswolken waren auch größer. Also da gibt es ein paar Hypothesen, warum die Sterne damals wirklich, wirklich groß gewesen sein sollten, aber wir wissen es halt noch nicht.
Ja, genau. Und wir haben ja schon, also wenn man jetzt sagt, wir können bis 400 Millionen Jahre nach dem Urknall da schon zurückschauen, da haben wir ja eine Handvoll von Galaxien gefunden bei der Entfernung, ja. Also nix. Man kann mit einer Handvoll von Galaxien da jetzt irgendwie noch kaum Rückschlüsse ziehen wie die Galaxien da überhaupt drauf waren im ganz jungen Universum. Ja. Es interessiert uns tatsächlich, wie die ersten Galaxien entstanden sind. Ja. Sind zum Beispiel die supermassereichen schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien vielleicht sogar vor den ersten Galaxien entstanden? Ja.
Wo wären die hergekommen?
Na, das ist genau die Frage. Ja. Entstehen diese supermassereichen schwarzen Löcher quasi aus den ersten Sternen oder entstehen die direkt aus der Materie? Ja. Entstehen die direkt aus den Gaswolken, bevor sich noch die ersten Sterne bilden? Braucht man für diese supermassereichen schwarzen Löcher vielleicht gar keine erste Sterngeneration? Könnte es sein, dass es die dunkle Materie ist, die sich da zusammenballen kann sie sich nicht wirklich, aber die da dicht genug ist, dass sie quasi die sichtbare Materie mit sich mitzieht und drückt und quetscht und dass sich dann direkt da die ersten schon supermassereichen oder zumindest massereicher als die normalen, unter Anführungszeichen, stellaren-schwarzen Löcher bilden. Ja. Oder ist es wirklich so, dass es eine erste Sterngeneration gibt, ja, von Monstersternen mit ein paar hundert Sonnenmassen, die dann da weiter quasi, weil sie doch recht eng beisammen sind im frühen Universum und diesen turbulenten Zuständen, dass die dann die supermassereichen schwarzen Löcher bilden und sich die Galaxien drumherum. Oder entstehen überhaupt zuerst die ersten kleinen Babygalaxien und es gibt dann noch gar keine schwarzen Löcher in ihren Zentren und die entwickeln sich dann erst im Laufe der Zeit. Also es ist ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, ja. Wer war zuerst? Wie hat das alles angefangen? Die Keimzellen der ersten Galaxien, ja. Darum geht's.
Bin gespannt. Aber kommen wir zu der wichtigen Frage. Was wird Webb über Asteroiden rausfinden?
Tja, er wird sehr viel über Asteroiden herausfinden, weil, wie du weißt, Asteroiden ja Körper sind, die ebenso im Infrarotlicht leuchten. Ja, das ist ja das. Okay, also was ich jetzt erzählt habe, das ist einer der Hauptgründe, warum wir ein Infrarotteleskop im Weltraum brauchen, wegen der Rotverschiebung, ja, weil sich das ganze Licht aus dem frühen Universum so weit verschiebt, dass diese Galaxien tatsächlich für uns unsichtbar sind, ja, also sogar ihr ganz energiereiches ultraviolettes Licht verschiebt sich komplett durch unseren sichtbaren Bereich durch und auf der anderen Seite wieder hinaus. Und wir können diese Galaxien aber überhaupt nicht mehr sehen. Ja, so stark rot verschoben sind die. Man kann sie nur mehr im Infrarotbereich sehen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die ohne diese Rotverschiebung einfach so im Infrarotbereich leuchten, klarerweise. Die
Zigaretten
wir
am Mond.
Wollen, ja? Zigaretten am Mond zum Beispiel. Ja? Ja, irgendwie wollen wir diese Aliens ja endlich erwischen, oder? Und nicht nur das, ja, Aliens am Mond oder gigantische Staubwolken. Ja, das Infrarot hat ja die glückliche Eigenschaft, dass es Staubwolken leichter durchqueren kann als sichtbares Licht. Ja? Das heißt, wir können nicht nur beobachten, wie sich die ersten Sterne im Universum gebildet haben, weil wir sie quasi rot verschoben sehen, sondern wir können quasi auch ihr rot verschobenes Infrarotlicht sehen, das dann noch infraroter ist, als es angefangen hat. Und wir können quasi wirklich in diese dichten Staubwolken hineinschauen, oder Staub, na, Gas, wie auch immer. Zack. Wir können da durchschauen, wir können die Entstehung von Sternen quasi tatsächlich beobachten.
Gut, das können wir aber jetzt
ohne,
auch
dass da irgendwas dazwischen ist. Naja, noch nicht so gut.
Ja, okay, es ist aber, ich wollte darauf hinweisen, dass eben Webb nicht das erste Infrarotteleskop im Weltraum ist, das wir haben.
Natürlich,
also das haben wir, so die nahen Sachen haben wir schon beobachtet, aber Webb ist natürlich besser als alle, die wir bis jetzt hatten.
Ja, bei den nahen Sachen, das stimmt. Also wir haben schon ein ganz halbwegs gutes Verständnis von der Sternentstehung. Aber es reicht immer noch nicht aus und vor allem ist es die Auflösung reicht auch noch nicht aus, die wir haben, ja. Und das ist und vor allem auch was dann um diese Sterne herum passiert, ne? Und das ist ja das, worauf du hinaus willst. Ja. Man kann nicht nur die Entstehung der Sterne beobachten, sondern auch die Entstehung von all den anderen Dingen um die Sterne herum, nämlich Entstehung von Planeten. Wir können quasi die Entstehung eines Planetensystems, eines Sonnensystems quasi von wirklich der Frühzeit her beobachten, charakterisieren, ja. Asteroiden. Hallo, bist du noch da?
Ich bin noch da, ich höre dir zu.
Ah, ja, du warst nicht, nur so still.
Ja, ich lausche dir Aufmerksamkeit, wenn du über Asteroiden redest.
Ich wollte gerade sagen, Asteroiden, ich habe jetzt keine genauen Einzelheiten, ob jemand was plant, da über Asteroiden herauszufinden. Natürlich geht es da dann bei Asteroiden immer nur um die Asteroiden in unserem eigenen Sonnensystem.
Ja,
also man wird auch mit Webb nicht jetzt Asteroiden in einem anderen Sonnensystem beobachten können. Dazu sind sie zu klein.
Nicht direkt, also indirekt kann man die auch, kann man schon was finden drüber, Staubscheiben, Trümmerscheiben und sowas. Aber ja, also die geht im eigenen Sonnensystem, klar.
Genau, über die Gesamtheit der Asteroiden und Kleinteile in einem anderen Sonnensystem kann man natürlich schon auch was herausfinden dadurch. Ja. Ein weiteres Ding, was Webb herausfinden wird, was auch entfernt was mit Asteroiden zu tun hat, ist Planeten, Atmosphären, ja. Also die Bestandteile in den Atmosphären, die chemische Zusammensetzung der Atmosphären von anderen Planeten. Ja. Und da ist das Infrarot auch wieder sehr praktisch, weil da die ganzen lustigen Moleküle in diesen Planetenatmosphären, an denen wir sehr interessiert sind, oder an ihrer Anwesenheit, wir sehr interessiert sind, die leuchten auch im Infrarotbereich. Ja,
ja, also die Spektroskopie, die man machen kann, wenn man genau herausfinden will, ob da jetzt zum Beispiel Sauerstoff drin ist in der Atmosphäre oder
genau
Ozon Wasser oder Wasserdampf oder was auch immer.
Ja, das ist alles CO2, whatever. Ja, das ist alles, diese ganzen Moleküle, die leuchten alle sehr hell im Infrarotbereich. Ja. Und dadurch lassen sich natürlich mit dem Webb die Planetenatmosphären oder die Zusammensetzungen von den Atmosphären um Exoplaneten sehr gut untersuchen und auf Lebenszeichen untersuchen.
Ja, ja, werden wir sehen. Ob's, also,
werden wir sehen.
Soweit ich weiß, also bevor man sich da jetzt zu große Hoffnungen macht, also man kann sich schon Hoffnungen machen, weil Webb ist tatsächlich das Teleskop oder eins der ersten Teleskope, die wir in den nächsten Jahren kriegen werden, wo diese Art der Beobachtung überhaupt möglich ist, dass wir die Atmosphären von Exoplaneten so genau beobachten können, um überhaupt feststellen zu können, wie sie zusammengesetzt sind. Das kann man heute nur in ganz speziellen Ausnahmefällen machen. Und Webb wird das erste sein, was das standardmäßig kann. Aber auch nur bei Sternen in unserer Umgebung. Also wir können jetzt nicht irgendwie einmal so die Milchstraße irgendwie durchmustern und uns alles anschauen, alle Exoplaneten, sondern das muss schon, wenn wir so Leben suchen, und Leben meinen wir auch hier Pflanzen, Algen, irgendwas, was irgendwie photosynthetisiert oder sonst irgendwas oder irgendwie einen chemischen Stoffwechsel hat. Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Raumschiff Enterprise-Aliens, aber die müssen schon wirklich so in unserem Vorgarten hocken, damit wir mit Webb das sehen können. Also die, alles, was so weiter weg ist in der Milchstraße, wird Webb auch nicht sehen können, atmosphärenmäßig.
Ja. Aber immerhin.
Ja. Immerhin,
das hat ja diese, genau, ist ein erster Schritt. Spektrographie, die es verwendet, es hat ja auch ein extrem cooles Gimmick in diesem Near-Spec, heißt das, dieser Spektrograph.
Urzeitkrebse. Nein?
Nein, es hat Micro-Shutter. Also
ah, das, ja, von denen habe ich gehört, die sind cool, ja.
Ja, die sind extrem cool, ja. Also das kann hunderte Objekte gleichzeitig beobachten, dieses Ding, indem es quasi eine Art, wie soll ich sagen, Matrix an kleinen Fensterchen hat, ja. Also es hat 250.000 einzelne kleine Fensterchen, diese Shutter, ja, die man unabhängig voneinander einzeln öffnen und schließen kann. Ja, das ist, es ist, die sind so 100 mal 200 Mikrometer groß, ja, diese kleinen Fensterchen. Und alle nebeneinander, aneinander aufgereiht quasi, kannst du dadurch im Blickfeld dir ganz, ganz, ganz exakt die Form aussuchen, die du beobachten möchtest. Und du kannst Streulicht damit blockieren, du kannst alles, was im Weg ist, alles, was du nicht willst, quasi von vornherein aus deiner Beobachtung schon mal ausschließen und musst es nicht nachher kompliziert irgendwie rausrechnen.
Ja, wenn ich jetzt das Licht, ich will jetzt nur das... Cool. will nur das Licht von dieser einen Galaxie im Teleskop haben und sonst nichts, dann gucke ich mir genau an, okay, welche Fensterchen muss ich aufmachen, damit genau diese Form reproduziert wird. Und dann habe ich nur das Licht von dieser einen Galaxie drin und kann nur das analysieren. Das ist ja so wie so ein Adventskalender quasi, wo man das Türchen aufmachen kann.
Stimmt, lauter Türchen. Ja, 250.000 davon. Ja. Ist genug für die nächsten paar Weihnachten. Ja. Sehr praktisch, ja. Also das ist schon, das ist extrem cool, ja. Also es hat sehr einfache Instrumente in Wirklichkeit, also einfach im Sinne von, na, es hat eine Infrarotkamera, einen Infrarotspektrographen und dann nochmal ein mit Infrarotkamera und Spektrograph und so weiter und eigentlich recht, sagen wir mal jetzt standardmäßige Instrumente, aber die sind natürlich auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, sondern ausgeklügelte, neuartige Technologien, die das überhaupt möglich machen, erst da die Beobachtung von Galaxien 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, beziehungsweise die Atmosphären von Planeten um andere Sterne. Also da kommt einiges auf uns zu. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass alles gut geht, man kann sich das auch live anschauen, ja, den Start natürlich bei der NASA von Mission Control, werden wir auch verlinken, die Webseite, oder wenn's euch interessiert, ich werde wahrscheinlich bei einem Livestream auf Arte mit dabei sein, wenn's wahr ist. Schauen wir mal. Und genau. Könnt ihr mir auch labern zuhören? Das ist aber das noch nicht ganz, das ist jetzt noch so ein bisschen Spoiler, ne? Also ist noch nicht, schauen wir mal. Vielleicht, möglicherweise. Naja, wenn es so ist, dann wird das natürlich auch alles verlinkt in den Shownotes. Und ich bin jetzt wirklich, wirklich aufgeregt, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt in der Geschichte.
Mir ist wurscht.
Es wird wahnsinnig spannend. Ja, du Theoretiker,
eh klar. Ja, ich freue mich auch drauf, natürlich.
Ja. Wir haben ein paar Fragen, die damit zu tun haben auch. Ja. Ja. Also gibt es gleich mal die erste Frage von Enrico, der wissen möchte, beziehungsweise sich fragt, wie im Sonnensystem eigentlich tatsächlich praktisch geflogen wird. Ja? Also er kann sich das irgendwie nicht so gut vorstellen. Und er interessiert sich besonders zum Beispiel für die Flugbahn des James Webb Space Teleskops und wie das sein kann, dass es im L2 dann einfach quasi anhält und nicht einfach geradeaus weiterfliegt, ja? Wenn es mit so einer hohen Geschwindigkeit von der Erde wegfliegt.
Ja, also haben wir eigentlich im Prinzip schon geklärt. Also erstens hält es ja nicht an in L2. L2 bewegt sich ja auch und man passt halt die Geschwindigkeit entsprechend an. Also Teleskop oder Raumfahrzeug kann ja bremsen. Die haben ja Triebwerke oder halt so Booster oder was auch immer, die da jetzt da Detail eingebaut haben. Und da kann man Zeug rausschießen, ich glaube irgendwie so Gas halt in dem Fall. Und je nachdem, in welche Richtung das macht, kann ich schneller, langsamer werden in Bezug auf irgendwas. Und da passe ich halt jetzt die Geschwindigkeit vom Teleskop so an, dass es eben den beschriebenen Orbit um L2 einnimmt. Und so geht es allgemein im Sonnensystem auch. Man darf sich so das Fliegen von Raumfahrzeugen nicht vorstellen, wie das Fliegen von Flugzeugen oder sowas. Auch nicht so, wie sie da in Star Wars immer rumfliegen mit ihren TIE Fighters und X-Wing Fighters und was immer da. Ich kenne nicht aus, was da noch alles für Flugdinger gibt, die dann irgendwie so hier so Kurven fliegen und auf und ab. Also so fliegt man nicht im Weltall, sondern im Wesentlichen, man kann sich vielleicht besser vorstellen, wenn man nicht fliegen denkt, sondern werfen. Ja, also im Wesentlichen werden Raumfahrzeuge geworfen. Also die Rakete gibt dem Satelliten, der Raumsonde einen Schubs und in die richtige Richtung, im richtigen Moment, mit der richtigen Geschwindigkeit und dann bewegt sich das Ding mit dieser Geschwindigkeit anhand der Gesetze der Gravitation durchs Weltall, fliegt halt so vor sich hin, bis es dann irgendwo ist, wo es sein soll. Und dann kann ich wieder kurz mal das Triebwerk einschalten, die Geschwindigkeit ein bisschen korrigieren, dass das Ding dann eben eine Umlaufbahn um den Mars einnimmt oder eine Umlaufbahn um den Mond und so. Ja, und wenn ich dann irgendwie landen will, dann natürlich wird es ein bisschen komplizierter, dann muss ich schon irgendwie hier Geschwindigkeit ständig korrigieren. Aber im Prinzip ist es nicht so, dass man da ständig steuert, weil steuern im Weltall heißt ja auch immer Treibstoff verbrauchen. Ich kann ja dann nicht irgendwie geht ja nicht anders. Ich habe ja keine Reibung mit irgendwas, so wie ich auf der Erde mit dem Auto steuern würde oder im Flugzeug durch die Luft, sondern da ist ja nichts, sondern ich kann immer nur steuern, indem ich Treibstoff verbrauche und meine Geschwindigkeit verändere. Das ist Steuern im Weltall und Treibstoff will man halt möglichst sparen und möglichst wenig mitnehmen. Also ist es im Prinzip werfen, was da passiert.
Genau, und es wird natürlich das Webb auch in seine Umlaufbahn um L2 quasi aktiv gebracht. Also da wird eine Rakete gezündet und es wird inserted, also hineingeworfen, ja. Ja, in seine Umlaufbahn um L2. Also ich finde, man kann sich irgendwie so ein bisschen vorstellen wie so, kennst du dieses Slinky, kannst du dich erinnern?
Ja.
Dieses Ding, das man über die Stufen runtersteigen hat lassen können. Ja. Wenn man ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ja. Das ist so ein spiralförmiges Drahtding, ja? Eine Drahtspirale. Und wenn man das jetzt so ein bisschen auseinanderzieht, irgendwie, also so stelle ich es mir vor, ja? Dann hat man dann quasi eine kreisförmige Umlaufbahn auf der einen Seite, sagen wir jetzt mal, das wäre die Umlaufbahn auf die Erde. Und wenn ich jetzt das gezogene Ding da quasi verfolge, dann hat das auch eine Art gekrümmter, ja, parabolische Bahn, ne? Also es hat irgendwie so eine lange gezogene Sektion, ja, dieser Spirale endet dann dort, wo ich hin will und dort kann ich wieder in eine Umlaufbahn quasi einschwenken, ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt klar war in der Vorstellungswelt von euch.
Bei dem Kopf ging es
so ungefähr.
Bei dem Kopf weiß es Slinky, der eine Treppe runter geht. Ja, was anderes habe ich jetzt gerade nicht gedacht.
Ist auch okay. So viel zur Bahn. Es gibt auch Videos im Internet, ja. Vielleicht können wir da auch noch was verlinken, dass man sich das dann noch besser vorstellen kann, anschauen kann. Dann gibt es noch eine Frage von Roman, die ich auch recht interessant fand, weil sie eigentlich eine sehr einfache Frage ist, aber vielleicht ist euch das auch nicht so ganz klar. Roman fragt, gibt es Raumsonden, die um andere Planeten kreisen? Also er wollte wissen, er weiß, es gibt Raumsonden, die fliegen irgendwie raus und fliegen irgendwo hin, ja, und landen dann irgendwo, aber gibt es welche, die tatsächlich jetzt gerade um die anderen Planeten im Sonnensystem kreisen?
Mhm. Ja, jede
und die
Menge.
Antwort darauf ist, ja, natürlich, jede Menge. Ja,
es ist genau, wesentlich einfacher, was zu umkreisen, als zu landen. Also beim Mond, auf dem man gelandet ist, hat man angefangen, dass man zuerst ist man am Mond vorbeigeflogen. Dann hat man gelernt, wie man den Mond umkreist. Dann hat man gelernt, wie man, wenn man den Mond umkreist, wie man auf dem Mond abstürzt. Und dann hat man gelernt, wie man landet. Also das war jetzt ernst gemeint. Aber wirklich zuerst, die ersten Landungen sind immer so unkontrolliert, man crasht halt einfach rein. Und dann lernt man sanfte Landungen. Und beim Mars zum Beispiel ist es genauso. Da hat man auch, zuerst waren es Vorbeiflüge, dann waren es Orbits und dann die Landungen. Also umkreisen ist immer einfacher als landen. Deswegen, wenn man einen Planeten im Detail studieren will, dann umkreist man auch. Ja, weil wenn ich einmal lande, dann kann ich mir den Ort angucken, wo ich gelandet bin, aber den Rest nicht. Und aus dem Orbit aus kann ich mir alles anschauen. Das heißt, wir haben, ja, ich glaube, den Merkur, oh ja, Merkur hatten wir auch schon umkreist, oder?
Genau, der Messenger.
Ja, Uranus und Neptun fehlen uns noch. Die haben wir noch nicht umkreist. Die sind wir nur vorbeigeflogen. Aber alle anderen Planeten waren in der Vergangenheit sind schon umkreist worden. Und aktuell weiß ich jetzt gar nicht. Also Mond, glaube ich, umkreist, weiß gar nicht, wie Mond, was umkreist, den Mars umkreist auf jeden Fall jede Menge.
Ich habe mir es kurz angeschaut. Den Mars umkreisen aktiv 8 Raumschiffe. Mhm. Irdische Raumschiffe natürlich.
So Raumsonden, sonst glauben die Leute, dass da irgendwo hier wer drin sitzt.
Genau, sind ja irgendwie jetzt vor einem Jahr im Sommer sind ja einige raufgeschickt worden und es gibt ja gerade die chinesische und emiratische Orbiter, die Tianwen und die Alamal und da gibt es einen indischen Mars-Orbiter, es gibt noch ExoMars, Mars Express und so weiter, den Mars Reconnaissance Orbiter natürlich, also gibt es jede Menge. Ja. Und auch bei der Venus gibt es einen japanischen Orbiter, Akatsuki, und das fand ich recht nett, weil hieß auch früher mal Planet C. Es ist tatsächlich ein Klima Orbiter, also der Climate Orbiter, der das Klima der Venus untersucht. Und fand ich irgendwie ganz lustig, dass sie den Planet C genannt haben, ne? Weil er klarerweise nicht Planet B ist, weil es die Venus ist. Zu heiß. Aber ja, genau. Und dann gibt's natürlich Juno, Jupiter ist auch noch aktiv. Saturn hatte bis vor kurzem Cassini, der eine wahnsinnig tolle Umlaufbahn da irgendwie hingelegt hat, ja, mit zwischen den Ringen durchgeflogen, also zwischen den Ringen, und dem Planet, ja, durchgeflogen ist, viele Male, und dann sich todesmutig in die Atmosphäre des Saturn hineingestürzt hat im Endeffekt.
Ja, also ich habe gerade geschaut, also tatsächlich von den aktiven Missionen, also wir waren wirklich, wir haben alles umkreist, bis auf Uranus und Neptun, und aktiv ist noch Akatsuki bei der Venus. Am Mond sind auch noch aktive Orbiter, also der Lunar Reconnaissance Orbiter und zwei Artemis-Raumsonden umkreisen aktiv den Mond. Und ich glaube, ein indischer Chandrayaan 2 ist auch gerade aktiv. Beim Mars, wie gesagt, die ganzen, die du erwähnt hast, bei Jupiter Juno, und das sind die aktiven. Also Saturn ist gerade nichts aktiv. Und die äußeren Uranus und Neptun, da haben wir noch nichts Neues hingeschickt, was da umkreisen könnte. Aber ja, wir haben schon, was man umkreisen kann, haben wir hauptsächlich umkreist.
We did it. Ja, genau. Okay. Ah, und dann gibt's noch eine Frage von Daniel, wo es um diese älteste / jüngste Galaxie geht, GNZ 11, ja, diese Galaxie, die wir gefunden haben, die bislang am weitesten entfernte von uns ist. 400 Millionen Jahre nach dem Urknall ungefähr. Und er schreibt, dass die, ja genau, knapp 3 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt war, quasi damals, wie sie ihr Licht ausgesendet hat. Ja. Und was er jetzt nicht versteht, ist, dass wenn das Universum aus einer Singularität entstanden ist, der Raum sich mit Lichtgeschwindigkeit maximal ausgedehnt hat, wie es dann nach 400 Milliarden Jahren 300 Milliarden Jahre voneinander entfernte Dinge geben kann, ja.
Ja.
Das geht ja nicht.
Dann erklärt
und das ist eine Frage, die kommt immer wieder, ja. So auch die Sache mit der Expansion und mit der Ausdehnung und Ding und Lichtgeschwindigkeit. Drum, ein für alle Mal. Also, ja und nein. Erstens, ja, der Raum hat sich wesentlich schneller als Lichtgeschwindigkeit ausgedehnt. Ganz am Anfang, das nennt man Inflation, ja. Und das ist diese Phase, die einen unfassbar kleinen Bruchteil einer Sekunde nach dem Urknall für einen unfassbar kleinen Bruchteil einer Sekunde lang stattgefunden hat, wo sich das Universum schlagartig um einen Faktor, ich weiß nicht was, 10 hoch 30 oder so ausgedehnt hat. Und bumm, war es da. Und es dehnt sich danach nicht jetzt wirklich mit Lichtgeschwindigkeit oder schneller als Lichtgeschwindigkeit aus, ja, es wirkt nur so, weil die involvierten Entfernungen so groß sind, ja, also es dehnt sich quasi der Raum auf kleinen Skalen mit einer recht kleinen Geschwindigkeit aus, und das summiert sich dann einfach, so dass es im Endeffekt auf große Skalen so aussieht, als ob sich da was mit schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegen würde, ja, was es aber nicht wirklich tut.
Ja, also
habe ich das jetzt gut erklärt?
Ja, schon das erste Mal, also während der Inflationsphase und so weiter, kann das Universum sich so schnell ausdehnen, wie es Lust hat. Da gibt es diese Beschränkung nicht, dass nicht schneller als Licht sein darf, weil das gilt nur für die Bewegung durch den Raum. Das heißt, das Universum kann sich prinzipiell, wenn es gern möchte, schneller als Licht.
Kann immer machen,
ja, wenn es will. Ja. Ausdehnen. Und das, was du erklärst, das ist auch, das ist ein Punkt, den man tatsächlich vielleicht sich mal in Ruhe durchdenken muss, dass Expansion ja heißt, dass, vielleicht kann man sich's, wenn man sich den Raum so aus lauter kleinen Stückchen vorstellt, ja, so, keine Ahnung, so Legosteine oder Minecraft oder keine Ahnung, irgendwas, also einfach lauter kleine Stückchen, und dann wird jedes Stückchen nur ganz minimal größer, also jeder Legostein wird einen Millimeter größer, dann wird der eine Legostein wird halt einen Millimeter größer, der daneben wird auch einen Millimeter größer, aber verändert seine Position auch schon mal um 2 Millimeter, weil ja der eine dem ihm auch einen Millimeter anschiebt, und der dritte Legostein in der Reihe, der bewegt sich um 3 Millimeter, obwohl er selbst auch nur um 1 Millimeter anwächst, weil halt alles dahinter an ihm schiebt. Und so bekommt man den Eindruck, dass weit entfernte, wenn ich jetzt irgendwie die zwei äußersten Legosteine hier nehme, die scheinen sich mit einer absurden Geschwindigkeit voneinander zu entfernen, was sie in einem gewissen Sinn auch tun, aber es ist, was jetzt keine reale Geschwindigkeit im eigentlichen Sinn dabei, weil halt ja jeder kleine Legostein nur sich minimal ein bisschen bewegt, aber im weit entfernten Ding schaut so aus, als würden die mit Höllengeschwindigkeit sich voneinander entfernen.
So ist es.
Ja, ich weiß nicht,
wie. Habt ihr das jetzt alle verstanden? Nein, bitte, bitte. Ich mache nur Spaß. Ja, nehmt's mich nicht ernst. Wenn ihr noch weitere Fragen zur Expansion des Universums habt, gerne an fragen@dasuniversum.at. Alle anderen Fragen, die nichts mit der Expansion des Universums zu tun haben, noch viel lieber fragen@dasuniversum.at. Könnt ihr euch einfach auch so uns eine Nachricht schreiben an hello@dasuniversum.at.
Genau, macht genau. Das doch.
Und dann haben wir noch einen anderen Tagesordnungspunkt. Wie ihr wisst, Florian, gibt es Neues von der Sternwarte?
Jawohl, es gibt natürlich Neues von der Sternwarte und diesmal gibt es Neues von der Sternwarte mit Informationen vom Arbeitsamt. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi, hallo.
Hallo.
Und du hast mir gerade gesagt, du hast was entdeckt. Was hast du entdeckt?
Entdeckt habe ich nichts. Soweit bin ich noch nicht, dass ich große Entdeckungen mache. Aber mir ist etwas aufgefallen. Also das ist das richtigere Wort. Und zwar, du weißt ja, dass ich jetzt Informatik mache dieses Semester. Ja. Also eben auch Programmieren lerne. Und da ist mir eben aufgefallen, dass wenn ich Freunden davon erzähle, dass die alle immer sehr erstaunt sind, dass ich jetzt Programmieren lerne und Informatik habe und die immer ganz große Augen mich dann anstarren und sagen so, was machst du denn damit? Und offensichtlich, denken viele, also es wissen ja alle, dass ich Astronomie studiere, aber wenn sie dann eben hören, dass ich eben auch solche Sachen wie Programmieren lerne, sind sie dann immer ganz erstaunt, dass ich sowas auch mache. Und da habe ich mir eben gedacht, offensichtlich gibt es da andere Bilder, die da herumschwirren, wenn Leute davon hören, dass jemand Astronomie studiert und vielleicht gar keine Ahnung haben, was das Studium eigentlich ausmacht oder was da alles passiert.
Ja, das kann durchaus so sein. Das habe ich auch schon erlebt.
Auch beim Programmieren, oder?
Ich habe nicht Programmieren gelernt, das gab es bei uns auch nicht. Also ich habe es gelernt, aber es war nicht Teil des Studienplans.
Aber eigentlich ist es doch ein großer Teil dann auch vom Berufsfeld vielleicht, oder?
Ja, mehr oder weniger. Also es kommt immer davon, was du machst. Wenn du das machst, was ich gemacht habe, dann kommst du ohne Programmieren nicht durch. Aber es gibt durchaus auch Disziplinen oder Arbeitsgebiete in der Astronomie, wo das Höchste, was du programmieren musst, vielleicht irgendwie eine Excel-Tabelle ist, jetzt vereinfacht gesagt, oder wo du halt hier mal da schnell irgendwie ein Programm machen musst und dann musst du da eine Zeile reinschreiben oder irgendwas modifizieren. Also wo du vielleicht irgendwie verstehen musst, wie Computer funktionieren, wo du Linux beherrschen musst und da ein bisschen so rumtun können musst, aber wo du es nicht brauchst, dass du jetzt wirklich so ein fertiges Programm von Anfang bis Ende schreibst oder programmierst. Also da gibt es schon Disziplinen, wo das nicht nötig ist, aber man sollte schon beherrschen.
Das klingt machbar. Was sind das für Disziplinen?
Naja.
Dass ich mir schwer tun, es doch nicht lerne.
Ich weiß nicht. Also, so, was weiß ich. Also alles, je beobachtungsnäher du bist, desto weniger Programmierarbeit hast du. Aber natürlich auch beim Beobachten kann es auch sein. Du musst die Daten auswerten und dann hast du das auch mit großen Datenmengen zu tun. Also, da musst du halt dann vielleicht irgendwie so kleine Skripte irgendwo schreiben, um mit Daten klarzukommen. Aber, wie gesagt, man kann es mit entsprechend viel Mühe auch umgehen. Also, das ist ja Zweck des Programmierens, ist ja meistens, sich weniger Arbeit zu machen. Also wenn man sich gern viel Arbeit macht, dann kommt man auch mit weniger Programmieren aus.
Ja, sehr gut. Dann besteht ja noch Hoffnung. Ja, ich glaube, dass eben vielen nicht bewusst ist oder dass es einfach nicht klar ist, wie vielfältig das Studium eigentlich ist und was man da alles macht. Weil mein Eindruck ist, dass viele eben glauben, ja, als Astronom sitzt man eigentlich nur die ganze Nacht vorm Teleskop und macht nichts anderes.
Ja, nein, das macht man nicht.
Ja, aber hast du auch den Eindruck, also
ja, also gerade das ist ja natürlich ist das etwas, was die Menschen denken, dass man in der Astronomie die Sterne beobachtet und wird auch nicht unbedingt gefördert durch die mediale Darstellung, weil egal wo ein Astronom, eine Astronomin interviewt wird, meistens müssen sie dann immer irgendwo vor Teleskopen rumstehen und durch Teleskope durchschauen, was man ja selbst, wenn man Beobachtung macht, nicht tut. Also man schaut mit dem Auge nirgendwo durch. Also das wird dann, ich verweigere mich auch immer solchen Interviews, wo ich dann vor Teleskopen rumstehen soll. Aber das ist halt immer noch das mediale Bild der Astronomie und das Bild der Öffentlichkeit von der Astronomie, dass man da steht und durchs Teleskop schaut in der Nacht.
Ja, ich habe mir ja, ich habe das Ganze als zum Anlass genommen, dass ich mir im, es gibt in Österreich das AMS, das Arbeitsmarktservice, und da gibt es auch ein Berufslexikon, wo Berufsbilder dargestellt sind. Und da habe ich mir doch jetzt mal die Berufsbilder von Astronominnen und Astrophysikern angesehen.
Ja, und ich finde es bedenklich, dass es da zwei unterschiedliche gibt, weil es ist das Gleiche.
Tatsächlich sind die Beschreibungen der Tätigkeitsmerkmale aber sehr unterschiedlich.
Ja, ich behaupte trotzdem, dass es das Gleiche
ist. Ja, interessant. Finde ich allerdings, wie viel Fähigkeiten einem zugeschrieben werden als Astronom. zum Teil, beziehungsweise dann auch, also es gibt ja dann auch immer so diese Berufsfelder, wo du dich dann eben betätigen kannst, wenn du fertig bist. Und ganz spannend fand ich, als Astrophysiker und Physikerin, könntest du, nachdem du die Fähigkeit erlangst, ich lese jetzt vor aus dieser Beschreibung, komplexe Aufgaben methodisch angehen zu können, kannst du dich auch in Physik für einen Bereich wie etwa im Versicherungswesen tätig werden. Ist doch spannend, oder?
Ja, no, das ist tatsächlich so. Also ich kenne einige, die halt irgendwie in der Wirtschaft arbeiten. Also ich kenne ein paar, die dann bei Banken arbeiten oder sowas. Ja, also überall, wo du halt irgendwie so rechnen musst, mit Computer mal antun musst. Und ja, wenn du halt sagen kannst, ich habe mich noch nie irgendwo beworben, kann ich sagen, was da erwartet wird. Aber wenn du sagst, ja, ich habe jetzt hier das erforscht, diese komplexen Aufgaben gelöst, da kriege ich die paar Versicherungen, kriege ich auch noch hin. Also dann wird das vermutlich durchaus stimmen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Konkurrenz ist und ob man dann
ja, jemanden... Ja, aber das machen doch eher... Also ich finde, das ist etwas, was man klassisch aus der Mathematik macht, also wenn du Mathematik studierst.
Ja, schon eh, aber natürlich lernst du auch Mathematik, wenn du Astronomie machst. Also die Ausbildung hast du auch und du musst dich halt dann, ich kann ja echt nicht sagen, ich habe mich noch nirgendwo beworben, aber ich denke mal schon, man kann ein Astronomiestudium verkaufen und sagen, irgendwie, wenn ich jetzt das kann, was ich in der Astronomie gelernt habe, dann kann ich das, was in diesem Job benötigt wird, in der Wirtschaft genauso.
Also. Ja, also ist das nicht ernüchternd? Ich meine, du beginnst ein Studium, weil du doch eher dich mit Sternen und Galaxien auseinandersetzen möchtest. Du möchtest irgendwie kosmische Nebel erforschen und dann landest du im Versicherungswesen?
Weiß ich nicht. Also ich will jetzt natürlich...
Ich meine, ich wollte jetzt auch niemandem zu nahe treten, der im Versicherungswesen arbeitet.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe nicht angefangen, weil ich jetzt irgendwie kosmische Nebel erforschen wollte. Also das war jetzt nicht meine...
In der Beschreibung.
Ja, aber das war jetzt nicht meine Motivation. Meine Motivation war eine andere, also schon auch eine astronomische Motivation. Aber ich will auch jetzt nicht behaupten, dass jetzt im Versicherungswesen nichts Faszinierendes ist. Also es werden die wenigsten Kinder aufwachsen und sagen, sie wollen in der Versicherung arbeiten. Aber ich denke mir sicher, dass es Leute gibt, die dort auch arbeiten, die das den Job sehr faszinierend und auch irgendwie ja ansprechend finden, irgendwie kreative Herausforderungen finden dort sogar, weiß ich ja nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Es gibt auch total viele Menschen, die ja dann im Beruf was ganz was anderes machen, als was sie studiert haben. Also das ist ja überhaupt nicht, also das will ich jetzt gar nicht debattieren auch. Ja, ich fand es einfach nur interessant, dass es halt in einer... Berufsbeschreibung, ja, wo es eigentlich um Astrophysik geht, dann eigentlich dasteht, dass man im Versicherungswesen landet. Also diese Verknüpfung finde ich ja dann halt ein bisschen seltsam, sagen wir es mal so, ja, dass die Realität dann anders ausschaut oder sowas, keine Frage, ja.
Ja, vielleicht wollten sie nur beim AMS, die müssen sich ja immer hier so um Wirtschaft und so Kram kümmern, vielleicht wollten sie da sagen, ja, auch wenn du sowas Sinnloses wie Astronomie studierst, keine Sorge, du kannst trotzdem noch einen vernünftigen Job haben danach. Vielleicht war das das, was ich so da indirekt sagen wollte.
Weiß ich nicht. Das, ja, es stellt sich dann halt eher die Frage, ob das halt dann hilfreich ist, dieses vielleicht Klischeebild des Astronomens aufzubrechen, wenn man dann eher solche Sachen liest. Und das glaube ich eben nicht. Also darum ging es mir halt eher, dass es vielleicht nicht ganz so förderlich ist.
Weiß ich, aber ich glaube tatsächlich, niemand, der Astronomie studiert, hat sich vorher beim AMS informiert.
Ich weiß nicht, also bevor ich die Matura machte, sind wir schon rübergegangen zum AMS. In dieses, da gab es eben auch so ein Berufsinformationszentrum und da haben wir diese Interessenstests gemacht und also wir haben uns das schon angesehen, was für Studienrichtungen und Berufe es da gibt.
Ja, nach diesem Interessenstest hätte ich Apotheker werden sollen.
Okay, ich habe Pharmazie überlegt zu studieren. Ich finde, das ist sehr spannend.
Ja, natürlich wäre es spannend gewesen, auf jeden Fall, aber wie gesagt, also ja, vermutlich wird es auch Menschen geben, die sich beim AMS informieren, was man in der Astronomie macht, aber ich habe einen Brief an die Sternwarte geschrieben damals und gefragt, was da so abgeht mit Astronomiestudium. Ich habe sogar eine Antwort bekommen von der STV Astronomie.
Und, was stand drinnen?
Ja, weißt du's noch? Nee, aber es hat mir anscheinend nicht ausreichend abgeschreckt.
Ich glaube, wir weichen ab vom Thema, oder? Genau, weil was ich nicht nämlich eigentlich fragen wollte, ist, ja, wie würdest du das Berufsbild Astronom, Astronomin beschreiben? Und gibt es überhaupt das eine Berufsbild?
Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Also wenn, das ist halt so wie, vermutlich genauso wie, wenn man jetzt, was ist das Berufsbild Physik? Ja, du erforschst die unbelebte Welt. Das ist halt sehr, sehr viel. Und genauso wie die Astronomie. Die Astronomie erforscht das Universum. Die Astronomie ist die wissenschaftliche Erforschung des Universums in seiner Gesamtheit und von seinen Bestandteilen. Wenn man es jetzt konkreter beschreiben müsste, würde ich sagen, man führt mathematisch naturwissenschaftliche Forschungsprojekte durch, deren Forschungsobjekte astronomische Objekte sind.
Aber es ist ja nicht nur Forschung, oder? Also kann man als Astronom nur forschen? Oder weil du bist ja nicht mehr in der Forschung tätig. Ja, du bist ja dennoch immer noch Astronom.
Ja, ich bin Astronom.
Vom Selbstverständnis
her. Ja, das wird nämlich aberkannt, dass man jetzt irgendwie Ahnung von Astronomie hat und das studiert hat. Aber meine Arbeit, würde ich jetzt sagen, ist keine astronomische Arbeit mehr, sondern ich mache jetzt irgendwie Wissenschaftskommunikation. Ich bin Astronom, weil ich studiert habe, aber meine Arbeit ist keine astronomische Arbeit mehr.
Okay.
Aber das muss niemanden abschrecken, sich mit Astronomie zu beschäftigen, weil erstens kann man sich mit Astronomie beschäftigen, ohne das zu studieren. Und wenn man studiert, dann hat man viele, viele Möglichkeiten. Man kann forschen, man kann aber auch ganz viele andere Sachen machen. Und die Astronomie ist eine gute Basis dafür. Und die Astronomie und die Astrophysik meinetwegen auch. Und ich muss mir jetzt mal genauer anschauen, was das AMS da macht, weil Astronom und Astrophysiker ist genau das Gleiche. So, bis zum nächsten Mal.
Das ist ein gutes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, das Arbeitsmarktservice, wie es in Österreich heißt, das Arbeitsamt, ja, mit denen habe ich auch ein paar lustige Erfahrungen gemacht. Die haben mir ja, ich war ja einen Teil meiner Doktorarbeit auch beim AMS gemeldet, weil ich nur für 2 Jahre Finanzierung hatte und meine Doktorarbeit ein bisschen länger gedauert hat als 2 Jahre. Mhm. Und da das als Anstellung gegolten hat, davor war ich dann arbeitslos gemeldet und sie haben mir tatsächlich vorgeschlagen, so, Astronomie, da kann man es jetzt irgendwie nicht ganz so leicht vermitteln. Könnten Sie nicht im Planetarium arbeiten?
Ja, war ja guter Rat.
Und ich war so richtig angepisst, weil ich mir gedacht habe, spinnst du, ich mache doch nicht Doktorat in einem Ding und ewig und studiere 10 Jahre, damit ich nachher im Planetarium arbeite. Tja, die Zeiten ändern sich.
Ja, ich vermute mal, der Rat war uninformiert, weil tatsächlich kann man natürlich als Astronom und als Astronomin im Planetarium arbeiten. Also da gibt's auch die wissenschaftliche Leitung von so einem Planetarium sollte schon natürlich ein Mensch innehaben. Wo irgendwie gewisses ausgebildetes Fachwissen dahinter steckt. Aber sehr viele Jobs im Planetarium haben auch absolut überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun, also beziehungsweise benötigen kein Studium der Astronomie.
Ja. Aber das ist ja auch vollkommen okay.
Ja, das war jetzt nicht abwertend gemeint, aber genauso wie ich im Fehler, das kriege ich Ärger mit Versicherungsleuten, das kriege ich Ärger mit Planetariumsleuten.
Jetzt ist vorbei, ja. Du warst überhaupt ein bisschen on the loose, ne? So von wegen, such dir doch nur ein Thema aus mit Beobachtungen. Das hat nichts mit Programmieren
das
zu tun.
Hab ich so nicht gesagt. Schön wär's. Habe ich so nicht gesagt. es gibt programmierintensivere und weniger programmierintensivere Disziplinen
in der Astronomie. Das ist korrekt, ja. Aber ohne Programmierkenntnisse kommst du nirgends durch. Tut mir leid, Evi.
Weil man kann schon, wenn man es drauf anlegen würde, kann man es minimieren.
Man kann es minimieren. Ja, absolut. Aber es ist auch alles halb so wild im Endeffekt. Also ja. Naja.
Ja, meine Arbeitsamtgeschichte erzähle ich ein andermal. Die ist tatsächlich, ich bin vermutlich der einzige Astronom in der Geschichte der Agentur für Arbeit, der auf eine astronomische Stelle vermittelt worden ist. Ich glaube, das ist denen noch nie vorher passiert, dass sich ein Astronom arbeitslos meldet und danach wieder als Astronom arbeitet. Ich glaube, das ist auch weil der astronomische Arbeitsmarkt halt auch so komplett, also da gibt es eigentlich keinen Platz für eine Agentur.
Ich wollte gerade sagen, was ist der astronomische Arbeitsmarkt? Ja,
also, das ist alles so kleinteilig. Also wenn es da jetzt nicht irgendwie so hier die große neue Professur irgendwo, die dann ausgeschrieben ist, wo sich alle bewerben. Aber das ist, man weiß in seinem Gebiet, wo die freien Stellen sind und dann bewirbt man sich da. Also das ist irgendwie nichts, wo eine Agentur dazwischen geschaltet werden muss. Das macht vielleicht in der Physik Sinn, wo es ganz viele Industriejobs gibt, ja, die man sich bewerben kann, wenn man Physik studiert hat. Aber in der Astronomie, dass da die Agentur für Arbeit, das Arbeitsmarktservice irgendwo eine sinnvolle Rolle spielt, außer dass sie einem irgendwie Geld geben in der Zeit, wo man sich selbst einen Job sucht, kommt eigentlich selten vor. Ja, was mich am meisten irritiert hat, ist tatsächlich, ich habe das mir dann noch angeschaut, was Evi da sich ausgedruckt hat. Das AMS hat tatsächlich 2 unterschiedliche Berufsprofile für Astronom, Astronomin und Astrophysiker, Astrophysikerin.
Und was war der Unterschied oder was waren die Hauptunterschiede?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, beim einen stand tatsächlich dabei, ich glaube, die Berufsanforderungen waren bei beiden identisch, bis auf dass du als Astrophysikerin programmieren musst. Das stand drin und dann war das ganz seltsam, dass da stand irgendwie Astrophysiker sind noch die dann wirklich alles so Robotik und Nanotechnologie und Raumsondenbau und alles sowas machen, wo ich mir denke, ja, also da studierst du eigentlich irgendwie Ingenieurswesen oder sowas, wenn du das machen willst. Also das ist jetzt nicht der wir haben ja da, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal, ich habe das schon sehr oft diskutiert in allen möglichen Medien, so Astronomie und Astrophysik, wir haben das auch schon mal diskutiert, ja. Das ist eigentlich nur ein semantischer Unterschied. Also keiner, der jetzt tatsächlich ein unterschiedlicher Beruf ist, ja. Also man mag sich gern Astrophysiker nennen oder Astronomin nennen, je nachdem, wie man seine eigene Arbeit definiert, aber es ist jetzt nicht so, dass jemand einen komplett anderen Job macht in der Astrophysik als in der Astronomie, aber die Arbeit ist die gleiche, das ist die gleiche Forschung, das ist gleiche Wissenschaft, ja, nur halt mit einem anderen Namen. Also finde ich es ein bisschen lächerlich, dass da die Agentur für Arbeit das als zwei unterschiedliche Berufe betrachtet.
Naja, gut, die haben halt einfach keinen Plan, was das angeht. Aber ich fand es auch interessant, wie du gesagt hast, dass du deine Arbeit nicht als astronomische Arbeit ansiehst und die Evi irgendwie so, was? so erstaunt war. Weil für mich war das auch, also ich hab lange gebraucht, um mich überhaupt Astronomin zu nennen, weil für mich war das auch klar, wenn ich nicht mehr in der Wissenschaft tätig bin, bin ich nicht mehr Astronomin. Und dann haben Leute gesagt, ja, aber du bist doch Astronomin. Und ich so, nein, bin ich eben nicht mehr.
Ja,
aber ich meine, das ist halt eine Definitionssache.
Ja, vielleicht sind wir da auch wieder bei dem eigentlichen Thema, worum es ging, also dem Berufsbild in der Realität und in der öffentlichen Wahrnehmung. Also wir sind, also auch mit dem, was wir jetzt tun, beschäftigen wir uns mit Sternen, mit dem Universum und so weiter. Und das ist das, wo die Menschen in der Öffentlichkeit sagen, ja, das sind die Astronomen. Aber für mich und für dich wahrscheinlich auch ist halt Astronomie etwas, das ist Forschung, ja. Also, weil wir haben ja das beide studiert, um zu forschen. Und Astronomie ist Forschung und ein Astronom ist jemand, der forscht und du wirst dich Astronomin genannt haben, wie du Astronomie geforscht hast, ja. Und jetzt, genau, wo wir beide keine Forschung mehr machen, ist das halt für uns aus unserer Sicht nicht mehr das Berufsbild Astronomie, das es aus unserer Sicht vorher immer war, weil wir eben nicht mehr forschen. Ja, wir beschäftigen uns noch mit Astronomie, aber beschäftigen mit Astronomie ist nicht das, was ich als astronomische Forschung, als astronomische Arbeit, als Berufsbild Astronomie bezeichne. Also insofern sage ich halt von mir, ja, ich bin zwar Astronom, das bin ich, ja, das habe ich studiert, aber meine Arbeit ist nicht mehr die Arbeit eines Astronomen.
Ja, das stimmt, ja. Ja, und stattdessen sitzen wir da und reden gescheit daher. Gut.
Genau. Müssen wir mal schauen, ob der Arbeitsmarktservice Podcaster als Berufsbild hat.
Oh Gott, das will. Es ist so wie Influencer. Das ist wahrscheinlich mittlerweile auch ein Berufsbild, oder? Bist du schon Influencer, oder?
Ich weiß nicht, gibt es Definitionen, wann man Influencer ist?
Keine Ahnung, mich fragst. Naja, ich hoffe, wir haben heute euch positiv beinfluenced mit unserer Geschichte über das faszinierende, großartige, unvergleichliche James Webb Space Teleskop.
Wenn es nicht explodiert, dann werdet ihr doch auch davon hören, von den Forschungsergebnissen.
Bitte. Ich werde so nervös sein. Also ich werde dann zum ersten Mal, wenn ich wirklich an diesem Livestream teilnehme, werde ich zum ersten Mal nicht nervös sein, weil ich irgendwie vor einer Kamera oder einem Mikrofon sitze, sondern weil dieses Ding hoffentlich nicht in die Luft fliegt. Pah, naja. Nein, alles wird gut gehen, alles wird toll sein und ihr werdet es euch auch anschauen und genauso gespannt sein wie wir, hoffe ich. Und es bleibt uns jetzt nur noch, glaube ich, euch zu danken.
Genau.
Für eure Unterstützung nämlich. Also wir bedanken uns ganz generell fürs Zuhören und für eure vielen netten Nachrichten. Ihr schickt uns immer sehr, sehr nette Nachrichten. Das ist ganz berührend und wir lesen sie auch alle, auch wenn wir nicht jetzt irgendwie auf alle antworten sofort. Und danke für eure Fragen, danke für eure E-Mails und danke auch für eure finanzielle Unterstützung. Dieser Podcast ist ja nicht irgendwie von irgendjemandem finanziert, sondern nur von euch durch eure Spenden und Zuwendungen. Und wir machen das natürlich auch, weil es uns Spaß macht, aber es ist halt doch etwas, was Zeit und Aufwand erfordert. Und darum freuen wir uns auch.
Wir sind nicht so teuer wie das James Webb Teleskop, aber ein bisschen was brauchen wir auch.
Genau. Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun via PayPal. Das haben seit dem letzten Mal auch einige Leute getan. Und zwar herzlichen Dank an Jonas, Guido, Tobias, Lutz, Patrick, Thomas, Daniel, Markus, noch ein Tobias, Matthias, noch ein Matthias, Annette, Bernd, Martin und Hauke, vielen herzlichen Dank. Und dann gibt's auch noch die Möglichkeit, uns über Steady oder Patreon zu unterstützen mit einer Art Abo, die ihr da abschließen könnt. Und das haben seit dem letzten Mal Stefan, Johann, Christoph und Volker getan. Herzlichen Dank.
Ganz vielen Dank dafür.
Die Links zu unserem PayPal, Steady und Patreon Accounts findet ihr natürlich in den Shownotes.
Ja.
Und ja, vielen Dank. Und dann haben wir noch was vergessen. Bist du irgendwo unterwegs? Wahrscheinlich nicht.
Nein, ne? Lockdowns. Die nächste, der sollte zwar aufgehoben werden in Österreich, der Lockdown. Mhm. Nächste Woche, wenn ihr das jetzt hier hört, zumindest für die, die geimpft sind, sollte es keinen Lockdown mehr geben. Und theoretisch kann man dann wieder Theater besuchen, aber ich bezweifle das. Also ich bin da sehr pessimistisch, was das angeht. Wenn, dann werden die sowieso nur in Österreich, in Wien stattfinden, weil die Shows, die in Deutschland stattfinden hätten sollen, die sind, glaube ich, alle schon definitiv gecancelt, verschoben. Also ich glaube, das Einzige, was noch stattfinden könnte in diesem Jahr an Veranstaltungen, ist tatsächlich das, was wir zu Silvester planen, also die Science Busters Silvester-Show am 31. und das Bauern-Silvester im Wiener Stadtsaal am 30., wo wir zwei dann dabei sind. Aber auch da würde ich drauf warten, bis es soweit ist. Und wer da gerne kommen will, regelmäßig auf die Homepage der Veranstalter schauen, was da passiert, weil ich traue mir da keine Vorhersagen mehr zu machen, wann und wie und wo da was passiert. Ja. Also
wir werden es sehen. Und wenn es verschoben wird, dann holen wir es nach.
Ganz genau. Ja, habe ich noch was zu sagen? Ich muss kurz nachdenken. Irgendwas fiel mir ein, was ich erzählen wollte, aber dann ist es mir nicht mehr eingefallen.
Da musst du es das nächste Mal erzählen.
Ja, du hast irgendwas, wie du über das Geld geredet hast. Aber
Ich weiß nicht, was dir eingefallen ist. Ja?
An alle die sich Grußkarten vom Universum erhoffen. Eure Hoffnung ist bald erfüllt.
Stimmt, denn zuletzt.
hofft weiter. Nein, die Grußkarten werden hoffentlich zu Weihnachtskarten werden. Ich habe jetzt tatsächlich, sie sind designt worden, sie sind gedruckt worden, sie sind geliefert worden. Die Adressen sind von mir übertragen worden, Texte sind geschrieben worden, Karten wurden an Ruth weitergeleitet, die wurden von Ruth unterschrieben und in den Briefkasten überstellt, sodass sie jetzt irgendwann demnächst auch bei euch ankommen. Das heißt,
aber das ist schon sehr lang her, dass ich sie unterschrieben habe, oder?
Nein, das ist hoffentlich
kurz. Wann habe ich das letzte Mal? Ach so, wir sind in der Vergangenheit, entschuldige.
Ja, aus der Sicht, die wir heute haben, habe ich die Postkarten gerade in den Briefkasten geworfen zu dir, aber wenn die Folge gesendet wird, dann solltest du sie schon bekommen haben und weitergeleitet
haben. Jetzt habe ich es auch geschnallt, vielen Dank. Ja.
Und dann kommen sie hoffentlich als Weihnachtsgruß bei euch an. Ja, die nur Grußkarten. Und wer auch Grußkarten vom Universum haben will, der kann das mit der Spende, deren Höhe wir nicht festlegen. Also wer uns Geld zukommen lässt und das für eine ausreichend große Menge hält, kann ihre Adresse dazugeben. Dann kommt das in unsere Liste und dann gibt's auch eine Grußkarte vom Universum.
So ist es.
Ja, und
super.
Dann grüßen wir alle Hörerinnen und Hörer und drücken dem James Webb Teleskop die Daumen.
Alle Daumen, die wir haben.
Dass es nicht noch umfällt, 10. Kurz vorm Start, dass die Schrauben alle angezogen sind. Oh Gott.
Alles wird gut gehen, ja.
Dass die Piraten und nicht noch kommen.
Das ist vorbei. Also da jetzt sind die Piraten da.
Die können vom Abend mit der Linie 5 direkt zum Spaceport fahren.
Stars.
Genau.
I want the stars. Okay. Wir werden sehen. Ja. Und wir werden sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Und wir freuen uns schon, euch das nächste Mal auch wieder begrüßen zu dürfen in 2 Wochen. Macht es gut. Bis dahin. Wir hören uns.
Bis dahin. Tschüss.